Yo, yo, yo. Aha. Gib mir mal einen guten Beat, Mann. Karl, gib mir einen guten Beat, Mann. So. Ich hab was richtig Cooles gestern
Ich habe
erlebt.
gerade jetzt Kopfkino wegen dir.
Warum?
Wie Karl wirklich in so einem Underground-Club irgendwo mit so niedrigen Decken steht, mit so einem leicht verschobenen Beanie und einfach nur anfängt. Kurz. Jetzt guckt euch einmal durch die Menge, holt die Platte raus, legt sie
Ja,
drauf und.
so ist das Ding einmal dreht so. Und da.
Ist so, Junge. DJ Karl.
DJ.
Geil.
Müssen wir vielleicht, Karl, das ist vielleicht eine Rolle, in die wir dich reinzwingen werden in
So.
Zukunft. Ich habe was richtig Geiles gestern erlebt und es fuckt mich so ab, dass der liebe Valentin immer noch krank ist. Erstmal, bevor ich das erzähle, es gab Focus Football Kranksein-Gate bei uns bei Spotify.
Was?
Hat jemand bei Spotify als Kommentar geschrieben, völlig richtigerweise. Und zwar habe ich schon darauf geantwortet, aber Ole 0386 schrieb nämlich, war die Krankheit von Valentin mit Ansage, letzte Woche habt ihr doch schon gesagt, dass er diese Woche fehlen wird. So nach Motto, wir sagen, er ist krank, aber wir haben das ja geplant. Also es ist im Endeffekt ein Skandal, eine Verschwörungstheorie rund um Focus Football. Ich habe natürlich völlig richtigerweise geantwortet, dass Valentin vorhatte, auf einen Wochenendtrip zu gehen,
Stimmt, das war das, ne?
da dann, wenn er den gemacht hätte, am Dienstag nicht in der Folge gewesen wäre. Das stand aber zu dem Zeitpunkt nicht fest. Deswegen habe ich was gespoilert, wo ich dann dachte, ah fuck, der hat das ja noch gar nicht alles fertig festgelegt.
Ja.
Ist dann in Köln geblieben, hat kein Karneval gefeiert oder so und ist dann krank geworden. Ich möchte das hier einmal kurz dann auflösen. Ja, ist keine große Verschwörung. Wir haben das nicht geplant. Der Valentin ist wirklich krank und gute Besserung dahin. Und
Ist so.
fuck mich richtig ab, weil ich hatte gestern einen All-Time-Frühlingsmoment. Das ist wahrscheinlich mein Frühlingsmoment 2025.
Boah, so
Bin
früh?
ge gestern mit Mara um Aachener Weiher spaziert,
Ja.
beziehungsweise sind wir, es ist ja schönes Wetter bei uns im Grüngürtel. Und als wir am Aachener Weiher waren, sieht man, ist ja jetzt Frühling, die Blumen kommen langsam raus, man sieht, die Sonne ist da, alle Leute gehen raus, hören Musik, trinken ein bisschen was, holen schnell Limo. Und was passiert auch? Küken schlüpfen. Und es ist ja Frühling, ne? Da ist ja dann auch die Brutzeit und so. Und
Ne.
dann haben wir eine Entenfamilie gesehen
Oh.
am Aachener Weiher. Da waren 7 kleine Entchen und
Alle
eine
meine.
Ente und ein was ist ja dann immer dabei?
Enterich?
So. Oder ein Erpel.
Ein
Und dann
Erpel?
Erpel oder Enterich ist die
Okay.
männliche Form. So. Da habe ich ja vom Valentin gelernt.
Ja.
Deswegen ärgere ich mich so sehr darüber, weil wir standen dann da, haben uns die Enten angeguckt und dann habe ich gefragt und meinte zu Mara, wer von, beziehungsweise mache ich das tatsächlich die ganze Woche schon im Frühling, ich gehe an Enten vorbei und frage, bist du ein Erpel oder bist du eine Ente? Und habe mich dann hingestellt, habe schon wieder gefragt, meint so, wer von euch ist der Erpel? Wie erkennt man einen Erpel? Und hinter uns saß ein Pärchen auf der Bank und sagte dann auch, ja, das fragen wir uns auch schon die ganze Zeit. Und dann standen wir da und haben geguckt, da meinte er, ja, der eine ist ja aggressiver oder die eine ist aggressiver. Und ich sagte, ja, aber aggressiv können ja beide sein. Und er hat gesagt, ey, es gibt doch Google, lass doch mal googeln, was das ist. Und dann hat die Google-Beschreibung gesagt, ein Entrich und eine Ente unterscheidet man am Sound vom Quaken, weil die Ente, die macht quak, quak und der Entrich macht, oder Enterich und der Erpel macht. Und wir standen dann da und ich schwöre,
Scheiße,
ich lese
ey.
das
Ach,
vor
herrlich.
und die haben die ganze Zeit keinen Mucks gemacht und guckt die an und sagt, ja gut, jetzt müssen wir nur stehen bleiben. Und 10 Sekunden später machen beide nacheinander einen Sound und die eine hat gequakt, die andere hat den Sound gemacht und ich drehe mich zu den Leuten um und sage, das ist der Erpel. Sagt er, woher weißt du das? Ich so, hör mal hin, der Erpel macht so ein Geräusch, die Ente macht so ein Geräusch und ich schwöre,
Geil.
genau in dem Moment, als ich den Leuten erklärt habe, machen die das wieder und beide gucken mich an so, ja krass. Jetzt wissen wir innerhalb von einer Minute, wer die Ente und wer ein Erpel ist.
Und an alle, die noch nicht in Köln gewesen sind, so funktioniert die Stadt Köln. Man kennt sich nicht, man guckt auf Enten und auf einmal ist man im Gespräch.
Und weißt du, welche Stadt so nicht funktioniert?
Nein.
Hamburg.
Ist so.
Junge, Hamburger, Freunde, was geht bei euch? Warum seid ihr so?
Ja.
Ich habe mit Daniel geschrieben von uns, ich habe mit dem Heiko geschrieben,
Okay.
der uns folgt. Ich habe natürlich mit Kasim war ich ja unterwegs
Jetzt
und
bin
habe
ich
mit ihm geredet.
gespannt. Ich bin ein großer Hamburger, also ich mag die Art.
Ich habe 7-mal Leute gegrüßt, so
Ja.
in einem einzelnen Raum oder so im Café. Ich habe einfach kein Hallo zurückbekommen.
Ja, da würde ich eher die Frage stellen, was willst du von mir?
Was ist das für ein
Ja.
Verhalten, Digga? Das ist so, da lacht keiner. Mara meinte
Okay.
auch, du lachst so und du lächelst, du merkst das halt so, du kriegst halt nie ein Lächeln
Ja.
entgegengeworfen. Oder so eine Interaktion, die wird es nie geben. Die Leute gehen aneinander vorbei. Plus, und weißt du, warum du merkst, dass Hamburger richtig unfreundlich sind? An den.
Unfreundlich würde es jetzt sogar noch. Jetzt, jetzt machst
Safe,
du, guck mal, jetzt machst du
100%.
so einen Double Downer. Du,
100%.
vielleicht kennst du die, vielleicht kriegst du die Essenz der
Nein.
Kultur nicht.
Ab dem Moment, wo du verstehen musst, wenn du sagst,
Ja.
nein, du verstehst die Leute falsch, du sagst, aber Freundlichkeit, das ist ja, es gibt ja einfach. Ist ja nicht schlimm, wenn du so bist.
Ja.
Es gibt ja, ich war ja auch in Schweden, da war das ja auch so, ne? Und die Leute sind ja auch absolut so nett an sich, aber die
Ja.
haben halt nicht dieses, soziale Verständnis, wie man sich in einer Alltagssituation einfach gegenseitig ein gutes Gefühl gibt. Das ist denen nicht so wichtig.
Du kommst ja aus dem highest ground überhaupt, ne?
Natürlich.
Aus dem Rheinland, wo
natürlich
gefühlt ja jeder sich schon kennt, seitdem er auf der Welt ist.
Ich denke immer, das ist so selbst eingeredet von uns Kölner, wir sind die geilsten, bei uns alles so schön und wir lieben uns alle so untereinander, aber eigentlich sind wir gar nicht so und ich denke mir, das kann in den anderen Städten nicht so sein. Aber ich schwöre dir, ich habe es jetzt gemerkt und Mara und ich nach einem Tag meinten beide, ey, fällt dir das auch auf so? Also, ich sag mal so, muss mich ja nicht jeder anlachen, ne?
Ja.
Aber wenn ich so, weißt du, ich bin einmal so ins Gym reingekommen, sag so, ja, hallo, und kriegst einfach so, hi, guten Tag, und kriegst einfach nur so einen Blick und guck wieder weg und denkst so,
Junge, du musst dir den Respekt da erstmal
was
verdienen.
Was für ein Respekt? Nein,
du
Respekt
musst erstmal,
nein,
du musst erstmal hinkommen und hier, die guck ich an, denk mir,
was
du
ist
denn?
Das ist unfreundlich. Das ist ja unfreundlich. Du musst ja einfach, das ist ja
territoriale Verteidigung in dem Moment.
Warum ist das territoriale Verteidigung?
Junge, die kenne ich nicht, die gucken dich erstmal, wer bist du?
Da sagt man nicht.
Was hast du für eine Nase?
Sagt man nicht hallo.
Junge, das war jetzt überspitzt gesagt, wie gesagt.
Ja, und weißt du, warum man das merkt oder nicht?
Ich versuche nur hier gerade unseren norddeutschen Freunden
zu zeigen,
dass es auch bei uns trotzdem eine Welt offener gibt und wir auch gucken müssen. Ne?
Ich akzeptiere das, ich analysiere nur. Also liebe Grüße an alle unsere Hamburger Freunde. Ich habe ja schon mit vielen Hamburgern gesprochen, auch vor Ort, die auch genau dasselbe da natürlich gesagt haben, meinten so, ja, ist halt so hier so, Hamburger sind so, ne? Nico auch, liebe Grüße an Nico Backspin, der meinte auch Hamburger halt und so habe ich auch gesagt, Digga, ich komme nicht klar. Und weißt du aber, wenn du es richtig krass merkst, dass die an sich unfreundlich sind, wenn du im Restaurant bist,
okay,
weil die Kellner überkompensieren dann bei dir, wenn die merken, dass du einfach ein freundlicher Mensch bist. Wenn du so sagst, ah, danke schön, vielen Dank, und du bist einfach so, du sagst nicht, guckst den halt an, so, ne, und sagst dann halt so, ey, super, ey, vielen Dank, ja, Brot ist super, die kommen wirklich wie in den USA, kommen die so 10-mal vorbei, waren auch in guten Restaurants, muss man sagen, und wenn du dich damit unterhältst, die sind überdurchschnittlich lange bei uns stehen geblieben,
ja,
weil wir einfach mal so einen Satz mit denen gewechselt haben, so, weil wir mal gefragt haben, so, ah, das ist lecker, was ist da drin, weißt du, wie man das bei uns halt macht?
Meinst du, es war einfach ein Szenenwechsel für sie, sie haben gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit einem netten Rheinländer zu sprechen.
Die haben
die ganze Zeit mit unfreundlich und nett, die Wertung will ich halt rausnehmen, weil ich halt mir halt denke, so von Dingen, ja.
Also,
jeder Jack ist anders, ne?
Also, natürlich, ich weiß ja, Weltoffenheit ist groß geschrieben hier bei uns, aber ich sage, wenn du jemandem nicht zurück Hallo sagst, ist schon unfreundlich.
Ja, das ist schon.
Ist schon eher
kritisch. Ist
okay, I respect it, so dass nämlich auch ein Weg, den du erstmal gehen musst, ne?
Ja, ja.
Also, finde ich auch geil irgendwie.
Ja.
Ich mag ja einfach immer Leute, wenn Leute einfach sind, wie sie sind und sich daran nicht rütteln lassen, ne? So einen trockenen Humor auch haben, das mag ich ja auch bei der, deiner Familie da oben in der Ecke. Die haben ja auch eine ganz besondere Art von Humor, wo du auch die Leute anguckst und manchmal denkst, was geht ab?
Die Trockenheit der Ostwestfalen, die ist
so, ich wollte jetzt, ne, Ostwestfalen, als wir da in Bielefeld waren und auch ich glaube, die Dame damals bei deiner Hochzeit gefragt hatte, keine Ahnung, kann ich einchecken? Und ich irgendwie nur so eine blöde, halbernst Antwort bekommen hat, die schon sehr lustig war,
ja,
aber die Person mir auch nicht signalisiert hat, dass das jetzt ein Witz war, weil sie selber nicht gelacht hat. So, fand ich Hammer. Finde ich Hammer.
Ja, finde ich auch. Also, aber es zeigt ja halt einfach, wie gesagt, auch wir sind ein spezielles Völkchen
natürlich,
hier, deswegen.
Natürlich. Wir sind die Weltmeister vom Ring. Hab ich da wieder gemerkt.
Ja.
Ja. Nee, es war toll. Also ich muss mehr Reiseberichte machen. Die verschiedenen Menschen der Welt.
Wenn ihr das Format haben wollt, Jan erklärt Deutschland, dann schreibt es unter die Kommentare-Folge. Jan erlebt Deutschland, so ein YouTube-Channel. Einfach, wie du jede Woche in irgendwie eine Gemeinde fährst und irgendwie, weiß ich nicht, einfach mal so versuchst, den Kern der Gemeinde zu finden.
Ja. Muss aber sagen, Hamburg kriegt von mir auf jeden Fall gute Punkte. Man kann sehr, sehr gut in Hamburg essen gehen.
Ja.
Also Restaurants, wir waren einmal beim Türken, an alle Hamburger da draußen. Lakmam heißt das Ding, glaube ich. Hammer, 10 von 10 hat der liebe Mike mir empfohlen. Name-Dropping heute, Alter.
Habe ich in der Tat sogar, kannte ich den Laden auch vom Hören sagen. Deswegen.
Ja, ist richtig gut, das feiere ich richtig. Wir waren dann bei so einem Tapas-Laden, beste Tapas, die wir jemals gegessen haben.
Okay.
Das war auch geil.
Absolut kein Tapas-Fan.
Nein?
Nee. Ich hasse dieses.
Wirklich?
Ich hasse dieses Rumgepicke in diesen kleinen Schälchen und ich bestelle mir 7000 Sachen. Ich brauche ein Gericht.
Verstehe ich,
ja,
war ich auch mal so, bis ich mit meiner Herzdame einfach irgendwann mal realisiert habe, irgendwo hingehen, wo es einfach eine Riesenkarte gibt, wo du einfach, wir haben wirklich in dem Restaurant, die waren richtig korrekt, die haben einfach gesagt, ja, wir haben nicht viel Zeit, die haben auch gesagt, ihr könnt euch nur eine Stunde hinsetzen, haben gesagt, komm, egal, machen wir, haben gesagt, was wollt ihr haben und haben gesagt, bring einfach. Und wenn ihr die Sachen bringen dir 7 Sachen, nimmt dir viel Entscheidung weg. Ist ein lockeres
Toll.
Essen gehen.
Ist ein Spiel.
Aber schmeckt auch.
Ja, ich sag mal so.
Kommt aber auf den Laden an.
Und es kommt auch, wie gesagt, auf den Menschen an, der da diniert, wie mich. Ja? Also wie gesagt, wir wissen ja schon, ich bin ja mittlerweile hier auf Platz 2, was die Essensfülle angeht.
Ja, ich vergaß.
Der Champion ist, aber Bruder, das ist so, wie gesagt, ich bin da einfach, ich glaube, das ist aber auch dann wieder so dieses Ding, ich brauche einfach ein Gericht. Ich brauche einen Teller vor mir, der aussieht wie ein Teller und nicht wie so, eine Teller-Untertasse, weißt du?
Dann wäre der Italiener was für dich gewesen. So. Das war ein original, richtiger OG-Italiener. Da haben sich sogar die beiden Kellner gegenseitig auf Italienisch mal richtig angekackt, weil der eine dem anderen Tisch geklaut hat.
Finde ich super.
Bin ich jetzt auch wieder dabei. Ist jetzt nicht unbedingt, finden nicht viele Leute geil. Ich fand's authentisch. Ne?
Das war ja, eben genau,
Hamburg,
das ist
also,
das Ding.
Das ist vielleicht der finale Satz zu Hamburg.
Ja.
Ich bin manchmal... fand ich es nicht so angenehm, wenn man mir nicht Hallo sagt, aber ihr seid authentisch. So, du kommst wohin und du kriegst ja dann das, was du irgendwie bestellt hast. So, ne? Und das ist ja das, was
das
wir
ist
wollen.
Das Ding. Ich habe ja in meinem Außendienst gearbeitet und unter anderem hatte ich auch ein Vertriebsgebiet im hohen Norden. Und deswegen bin ich immer sehr, sehr gerne hochgefahren. Weil ich immer fand, die Besuche dann bei meinen Kunden damals waren so, ich gesagt habe, du wusstest genau, was du bekommst einfach, weißt du? Ja. Und vor allem, man muss auch dazu sagen, dass vielleicht empfiehlt es sich für dich dann auch noch ein zweites, drittes Mal hinzufahren, musst dann aber dieselben Leute treffen. Irgendwann ab dem zweiten, dritten Mal ist das Ganze schon deutlich...
Das ist ja das Problem.
Dieses deutlich aufgeweichter, weißt du, dieses...
Weißt du, was das Problem ist? Was? Die Leute haben ja nicht signalisiert, dass sie mich 20 Mal sehen wollen, teilweise.
Ja, okay.
Das muss ich ja sagen, Kasim, bester Mann, das ist wirklich einer meiner favorite human beings, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, der ist dann super herzlich, super freundlich, halt auch...
Kasim ist im Herzen Rheinländer, um es mal ehrlich gesagt, ist so ein bisschen, ne, nicht im Herzen, aber
doch,
von seinem...
Ist auch fies von uns, ne? Jeder, der irgendwie cool ist, sagen wir jetzt, hey, der ist eine Jude, ne, ist ein Rheinländer.
Also, ne... Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, bei unserem Zusammentreffen, dass der würde hier schon gut reinpassen in den Karneval.
Oh, da hast du aber was gespoilert.
Wer weiß, was noch kommt.
Was aber heute kommt. Und Marek, du hast gerade eben gesagt, du bist gerne ein Mensch, der das bekommen will, was er bestellt. Und das bekommt ihr heute im Football Wohnzimmer von Fokus.
Fokus!
Mhm. Football! Ah ja, schön, sich wieder Zeit für die Intros zu nehmen. Auch schön ist Chamon. Ich habe viele Nachrichten wieder erhalten von Leuten, weil ich habe jetzt ja Chamon bei der letzten Folge mit dem Cold Brew bei uns in die Story gepackt, da wurde ich gefragt, ob ich denn noch einen Gutscheincode hätte.
Ja.
Da habe ich gesagt, natürlich, Freunde, den Gutscheincode, den gibt es die ganze Zeit.
Hammer.
Mit dem Gutscheincode FokusFootball10 erhaltet ihr nämlich 10% Rabatt auf alle Kaffeesorten. Der liebe Sönke hat sich bei mir gemeldet, unter anderem auch, weil ich gesagt habe, ich bin Spießer geworden mit meinem Kaffee, dass ich sogar in den Italienurlaub bald fliege, so wie er meinte, er macht das ja auch. Und er würde sich dann auch seinen eigenen Kaffee mitnehmen, weil er einfach so angesteckt ist. Hm. Deswegen, wenn ihr auch angesteckt sein wollt, und ich schwöre, ich habe noch kein schlechtes Feedback von ihm gehört, dann geht in die Folgenbeschreibung, bestellt euch einen Kaffee und wie gesagt, mit dem Gutscheincode FOKUSFOOTBALL10 erhaltet ihr dann auch die goldenen 10%. Und wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, sonst passiert was, lieber Marek?
Dann geht dieses unfassbar geile Wetter wieder weg. Also zumindest in Köln scheint jetzt gerade richtig gut die Sonne, das soll nie wieder anders werden. Ich liebe es, die beste Zeit. Rein wettermäßig des Jahres beginnt so langsam.
Boah, das ist so. Das ist schon eine 10 von 10. Bewertet mal besser mit 5 Sternen.
Bewertet alle 5 Sterne.
Das
also
ist wirklich,
jemand,
das ist ein geiles
der nicht
Ding.
Zu diesem Sonnenschein aufwachen möchte. Also wow, mit dir müsste ich ja nochmal reden. Weil ich bin in den letzten Tagen sehr, 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 sehr glücklich morgens. Ich bin so, ich sag ja immer, seitdem wir beide in Georgia unterwegs waren, letztes Jahr immer Pickup- und Pistolenwetter. Das ist für mich einfach Pickup und Pistolenwetter.
Nein, ich fühl's. Das ist ja eigentlich die schönste Zeit in den USA im Süden, der Frühling. Ja. Also wir waren ja auch immer da.
War das nicht letztes Jahr? Doch klar, wir waren vor einem Jahr fast.
Ja,
genau,
das ist
da.
Vor genau einem Jahr gewesen.
Und das war ja schon sehr, sehr angenehm.
10 von 10.
Das fand jetzt also wirklich.
10 von 10. Es ist einfach so.
Jan und ich in unserem, was war das? Jeep Renegade.
Das Ding, was auf jeden Fall die ganze Zeit gepiept hat, obwohl du angeschnallt
warst. Ich letztens noch drüber nachgedacht, weil ich das Modell hier in Deutschland auf der Straße gesehen habe. Da meinte ich nur zu meiner Frau, boah, an für sich cooles Auto, aber ne, wenn du mitten in Georgia in der Pampa vom PF Changs stehst oder wo, Panda Express war, ne, und willst losfahren, weißt du, hast noch eine Stunde bis zur University of Georgia und dieser scheiß Gurtpieper hört nicht auf zu piepen, obwohl alle Anschnallgurte drin waren, dann wird's kritisch.
Schlimm. Ja. Da brauchst du German Engineering, ne?
So.
Deutsche Autos weiterkaufen. So. Aktuelle Themen. Wir sind in der heißen Phase der NFL-Offseason, der heißesten Phase, die es noch vor dem Draft gibt, nämlich kurz vor der Free Agency, wo Teams jetzt noch auf dem letzten Drücker einkassieren können, will ich es mal nennen, oder halt Spieler entlassen können, die sich dann zu frühzeitig auf dem Markt anbieten können, frühzeitig bei Teams signalisieren können, ey, ich bin zu haben, oder halt auch gleichzeitig eine Entscheidung zu treffen, dass jemand gecuttet wird, damit man Capspace einmal frei räumt. Ich habe es eben gesagt, ein Faktor davon, das ist natürlich auch das Traden von Spielern. Und das haben vor allem die Chicago Bears gemacht. Und gestern kam die Nachricht rein, ich habe es gestern gepostet, weil es mich, glaube ich, so emotional abgeholt hat oder erstmal mich so emotional getroffen hat, auf der, bevor ich es mir dann wirklich betrachten konnte, wie das viele Fans draußen betrachtet hat, dass Tooney, der All-Pro-Offense-Liner, der letztes Jahr auf die linken Tackle-Position gerutscht ist, um da eigentlich die Saison der Kansas City Chiefs, man kann schon ein bisschen sagen, zu retten, irgendwie diese Offense-Line zu stabilisieren, dass wirklich ein Bread-and-Butter-Player, der good old reliable Offense-Lineman, getradet wird für einen 5th-Runden-Pick zu den Chicago Bears. Auch hier wieder der 5th-Runden-Pick, ähnlich wie bei Deebo Samuel, wieder ein Spieler, der auf All-Pro-Niveau gespielt hat, wieder ein Spieler, der eine Stütze bei dir auf einer sehr wichtigen Position ist, der wechselt, wieder die Stimmen, die uns geschrieben haben, gesagt haben, ey, das ist doch viel zu niedrig für einen Joe Tooney, wie kann man das machen, 5th-Runden-Pick, da muss man doch wenigstens einen früheren Day-2-Pick rausholen, habe ich dann aber auch direkt gesagt und ich glaube, das ist meine erste Einschätzung dazu, Tooney ist 32 Jahre alt, ist am Ende seiner NFL-Karriere, hat einen Riesen-Run hingelegt, kann auch noch einen Riesen-Run hinlegen, aber die Eventualität, dass das in einem, zwei Jahren nicht mehr der Fall ist, die ist einfach hoch und ich sag erstmal so, ich finde den Move der Chiefs sehr gut, das hat für mich den Charakter, zuerst zu schlagen, wie im Boxen, du willst immer zuerst zu schlagen, du willst der jemand sein, der dir einen Akzent setzt und du willst nicht abwarten, bis Tooney schlecht ist und dann eine Lösung finden, sondern du möchtest diesen Wechsel und diesen Wechsel von Spielern selbst einleiten, das hast du eh schon in den letzten Jahren gemacht und du musst ja jetzt auch Trey Smith verlängern mit dem Geld, was du hast. Deswegen ist es schade und es macht die Chiefs, und das will ich auch sagen, 100% schlechter auf der Offensive Line und zu 100% haben sie da jetzt auch noch ein deutlich größeres Problem fürs kommende Jahr, als sie das dieses Jahr schon haben, aber wenn wir das auf die nächsten 3-4 Jahre betrachten, sehe ich den Move dann schon als sinnhaft.
Ja, das muss man einfach sagen. Da kommen wir jetzt hier auch wieder zur selben Thematik wie am Dienstag auch bezüglich der Trades. Jeder Trade hat ein Gesamtpaket, was es zu betrachten gilt. Ne? Also dieses reine von wegen, ey, das ist ein guter Spieler oder das ist ein verdienter Spieler, das reicht einfach nicht. Und das ist eins der weiteren Beispiele. Und wir werden, denke ich mal, dieses Beispiel auch immer und immer wieder sehen, weil man sieht ja schon, dass das wie eine Art Trend halt dann doch ist, dass Spieler, die vor allem auf der falschen Seite der 30 sind, das ist Tooney nun mal, in dem Moment halt einfach weggeschifft werden für Picks, die sich für uns in der Werthaftigkeit nicht so anfühlen, wie es der Name halt, ne, oder irgendwie hergeben würde. Nur Fakt ist, wie du es gerade schon gesagt hast, die Kansas City Chiefs, das ist Fakt Nummer 1, haben auf die Art und Weise schon Cap-Probleme, dass sie sich überlegen müssen, wen von beiden Guards sie behalten möchten. Haben jetzt in dem Moment Trey Smith letzte Woche oder jetzt Anfang der Woche ja erstmal ein Franchise-Tag, um ihn auf sichere Nummer erstmal bei sich zu haben und die Möglichkeit zu haben, ihn noch zu extenden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das auch die Entscheidungsfindung bei den Chiefs gewesen ist, dass sie einfach gesagt haben, ey, wir haben Trey Smith, der 26 müsste er sein, den rechnen wir jetzt gegen einen Tooney, der 32 ist, beide spielen auf einem sehr, sehr hohen Level, wir können aber einfach aufgrund unserer Cap-Situation nur einen behalten, dementsprechend haben die Chiefs, muss man ja da noch sagen, trotz allem noch einen 4th-Runden-Pick rausgeholt, ne, für eine Personalie, bei der wir haargenau wissen, der hatte noch ein Jahr Vertrag, Tooney, heißt, er hätte man hätte ihn neu bezahlen müssen, spätestens nächstes Jahr, wenn wir was gelernt haben, dann ist Spätbezahlen immer größer Schrott, den du machen kannst, wenn du Leute verlängern willst, tu es früh, damit du dein Cap gesund strukturieren kannst, und all die Dinge sind halt nicht gegeben gewesen. Aber wie du sagst,
also die wahrscheinlich haben die Chiefs, so wie sie arbeiten, die Möglichkeit, dass sie Tooney verlängern, irgendwann die Saison getroffen, weil sie Trey Smith behalten wollen und gesagt haben, machen wir nicht. Und dann, du wirst keinen, wenn er nächstes Jahr 33 Jahre alt ist, ich kann auch sagen, ich muss mal gleich gucken, wann er geboren ist, wenn er 34 wird, dann wirst du den nicht verlängern als Kansas City Chiefs, so auf der Position. Vielleicht mal für einen Einjahresdeal.
Genau.
Dann ist auch die Frage, was Tooney will. Die werden wahrscheinlich die Intention eines Joe Tooneys besser kennen, wenn er signalisiert hat, ey, ich gehe nochmal auf die Kohle, ich möchte langzeit extended werden, ich fühle mich fit, ich spiele hier auf dem Top-Niveau, extende mich und du als Super Bowl Dynasty Franchise sagst, machst du nicht, dann
ist das raus. Das ist ja auch das, was wir direkt danach rausgekommen ist, ne, dass die Bears höchstwahrscheinlich hingehen müssen und ihn bezahlen werden, weshalb auch da wieder die Kompensation dann in dem Moment einfach ein 4th-Runden-Pick ist. Valentin hat es ein paar Mal schon
gesagt. 5th-Runden, ne?
Ich meine, es wäre ein 4th-Runden-Pick gewesen, Joe Tooney in next 4th-Round-Pick.
4th-Round-Pick.
In 2026, genau.
Ja, also fürs auch das, ne, mit dem 4th-Runden-Pick als Kansas City Chiefs, aus dem 4th-Runden-Pick hast du mal Jerry Sneed gemacht.
Ja, eben genau. Also das ist jetzt auch gar nicht so ein schlechtes Value in meinen Augen. Vor allem, wie gesagt, auch da wieder müssen wir bedenken, Chicago Bears, die wissen, also jedes Team, was mit den Chiefs tradet, und halbwegs ein gesundes Front Office hat, weiß auch da ja wieder die Situation, dass die Würfel da nicht mehr groß bei den Chiefs in der Hand liegen, sondern dass sie die für sich einfach eine halbwegs solide Option finden müssen in Form von Gegenwert. Chicago muss ja jetzt hingehen und ihm höchstwahrscheinlich einen Deal geben. Das wird wahrscheinlich Teil des Deals mit Tooney auch gewesen sein. Die geben ihm wahrscheinlich dann 2-3 Jahre, weil sie das Geld dann auch nochmal mehr haben. Von daher
3 Jahre vielleicht mit einem 2 Jahres garantiert. Joe Tooney übrigens, und mit auch alles mal hören, es ist ja einer der besten Offense Guards, der die letzten Jahre in der NFL gespielt hat. Auch ein Drittrundenpick anstelle 15. Also du bekommst als Chiefs schon die Möglichkeit, einen Interior O-Liner zu ersetzen, den du developen kannst, den du nach vorne bringen kannst. Den wirst du nicht immer treffen. Ich möchte nur sagen, dass ein Viertrundenpick ist schon eine gute Kompensation für einen 32-jährigen Spieler, den du jetzt nicht mal bezahlen musst, um damit Trey Smith zu halten. Lass uns thematisch bei der Offensive Line bleiben.
Eine kurze Sache, bei der Tooney-Sache nur, um es fertig zu bringen. Du hast ja auch tendenziell nicht noch die Möglichkeit, wenn es jetzt mega dran gelegen ist, könntest du in der Free Agency zum Beispiel selbst auf einen Will Fries noch dickes Geld werfen. Ich glaube nicht, dass sie es tun würden, aber selbst dann würden sie sich auf der Position ja zum Beispiel verjüngen in der Free Agency.
Ich habe es gestern gecallt. Ich glaube eher daran, und das wäre auch der Money-Move meiner Meinung nach, dass du sagst, okay, wir wollen einen Veteran haben. Eigentlich willst du einen Joe Tooney haben, das ist nicht bezahlbar, das funktioniert nicht. Wir wollen aber einen Veteran-Tackle haben, weil der Guard bringt uns nicht so viel wie der Tackle. Deswegen verlängern wir Trey Smith und wir setzen alles auf Tyron Smith. Ja. Vielleicht sogar auf einen Moses, so über Tackles, die wir auch gesprochen haben. Ich glaube, ein Stanley wird zu teuer sein. Ich glaube nicht, dass der...
Scheinbar auch mit den Ravens schon sehr, sehr weit vorangeschritten.
Deswegen, ich glaube, das wird schwierig, den erstmal aus Baltimore wegzubekommen, aber zweitens auch, den dann da zu bezahlen. Ich habe es schon gecallt und ich bleibe dabei. Fühlt sich da einfach richtig an. In Tyron Smith, der ist letztes Jahr zu den Jets gegangen, Super Bowl zu gewinnen. Der hat einen Deal bekommen, wo er ganz klar auch gesagt hat, ich werde nur bezahlt, wenn ich spiele. Er ist bereit, einen Jahresdeal zu zahlen. Das ist genau der Spieler, den du brauchst. Du willst einen Veteran-Tackle haben, der nicht unbedingt jeden Rap nimmt. So, du bist auch letztes Jahr damit ganz gut gefahren. Du willst auch weiter einen Tackle developen. Vielleicht draftest du dieses Jahr einen.
Pick-Switchers an 31 irgendeinen.
So. Ja. Oder tradest sogar nach vorne, weil du einfach den Need hast. Aber dann bist du ja nächstes Jahr, also wenn ich dir gesagt hätte, ey, die Chiefs spielen nächstes Jahr mit einem Veteran Left Tackle, der Grund auf solide ist und halten Trey Smith, würden alle sagen, ey, mach ich. Wenn ich dir gesagt hätte, ey, die Chiefs haben nichts auf Tackle getan dieses Jahr, haben aber Tooney viel bezahlt, würden wir, glaube ich, hier eher sitzen und sagen, oh.
Okay, wir haben jetzt wieder dasselbe wie letztes Jahr.
Und, boah, der wird alt. Das ist krass. Du bist auf einer Position, wo du ja nicht so viel spendest. Hast du die vielleicht beiden mitbestbezahltesten, gibt es am meisten auf der Guard-Position aus. Würden wir sagen, interessanter Weg. Würden es vielleicht noch gut reden, weil es die Chiefs sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt diesen, ohne dass ich es irgendwo gelesen habe, einfach von der Kausalkette her Tyron Smith sehen würden, das wäre schon logisch. Lass uns thematisch dann bei der O-Line bleiben und lass uns thematisch bei den Chicago Bears bleiben. Die haben ja noch einen Trade gemacht, also die wollten gar nicht warten, bis die Free Agency losgeht. Die wollten aggressiv hingehen und sich die Spieler holen, die sie haben wollten. Joe Tooney ist dann dahingehend ein absoluter Money-Move. Es geht ja einfach hier darum, einen neuen Offense-Coordinator, der kommt, der offensiv gebaut ist mit Ben Johnson, der aus einer Offense-Line kommt, die stark gebaut ist, dass der im Endeffekt da weitermachen kann, wo er aufhört, dann ist es vielleicht gar nicht die Langzeitlösung oder die Lösung, dass man sagt, man will in 3 Jahren irgendwie rebuilden, sondern man will jetzt Ergebnisse sehen und man will auch jetzt irgendwie die volle Power von Ben Johnson sehen. Ja. Man hat nämlich nicht nur für Joe Tooney getradet, sondern auch für Jonah Jackson, einen Guard von den Rams. Der war dann aber ein 5-Runden-Pick.
Genau, richtig.
Von 5-Runden-Pick. Also, dass sich beides mal auf der Guard-Position verstärkt. Das sind beide Spieler, die auch einen neuen Vertrag brauchen. Gibst also einen Pick auf mit der Möglichkeit, beide dann zu halten oder auch
bei
nur für einen
Jackson war es nicht der Fall. Bei Jackson, der wurde aus bei den Rams rausgetradet und der ist ja, war jetzt nur ein Jahr bei den Rams. Ich meine, bei dem wäre der Vertrag noch da gewesen. Der ist einfach nur weitergezogen. Er ist ja ein Ben Johnson, Ben Johnson Guy aus Detroit gewesen, der vor allem im Run-Blocking seine Stärken hat. Und wie gesagt, ist halt, wie du schon gemeint hast, die Bears haben, bevor die Free Agency einfach angefangen hat, für sich entschieden, wir werfen halt eher diese Day-Two-Picks auf zwei Optionen. Einmal auf was Vertrautes für Ben Johnson, Jonah Jackson, der wie gesagt vorher 4 Jahre in Detroit gespielt hat, bevor dann letztes Jahr ganze 267 Snaps für die Rams gespielt hat. Und auf der anderen Seite paaren sie es mit Tooney. Ich finde die Herangehensweise, und das haben wir auch gestern ja schon mal diskutiert, privat, auf privater Ebene. Vom Prozess her ist das, was sie...
Privat-öffentliche Ebene.
Privat-öffentlich, stimmt, war privat-öffentlich. Also rein vom Prozess her finde ich die Herangehensweise von dem Bears ja auch richtig gut, muss man einfach sagen.
Ich würde es nicht sofort als richtig gut betiteln.
Ja.
Ich will sagen, es ist eine klare Richtung, und die klare Linie, die gefahren wird, dieses sehr aggressive, das nicht abwarten, das nicht die Individualitäten abwarten, nicht draften wollen und developen wollen, sondern jetzt Ergebnisse zu sehen, aber dann auch die Spieler zu bekommen. Weil das ist ja ähnlich zum Beispiel zu dem, was die New York Giants machen wollen. New York Giants würden Joe Tooney richtig gut gebrauchen können. Das wäre genau dasselbe, ja, wo du sagst, eigentlich die Giants und Bears in derselben Situation. Die haben einen GM, der ist im dritten beziehungsweise vierten Jahr. Die haben einen Head Coach, der performen muss auf der offensiven Seite, jetzt aus anderen Gründen, ne? Aber es muss performt werden. Das Quarterback-Development-Thema ist riesengroß. Also alles auf offensiver Seite ist einfach angestaut und du brauchst die Top-Spieler. Und die Bears haben es einfach geschafft in den letzten Jahren, immer die Top-Leute oder viele Top-Leute zu binden, aber halt auch sehr aggressiv, weil dasselbe, was für die Chiefs gilt, gilt auch für die Bears. Also es ist ein guter Move für die Bears und ist auch jetzt situativ.
Er ist plausibel halt einfach, ne?
Und für die Situation, in der Franchise ist, die so lange schlecht war, mit dem Headcoach, den du jetzt hast, dem du auch einfach wahrscheinlich in deinem Sales-Pitch gesagt hast, komm hier hin und du bist voll invested. Jeder Spieler, den du haben willst, wird alles dafür tun, dass du das Roster bekommst, was du haben willst aus offensiver Seite. Und wenn du einen Joe Tooney haben willst, dann bekommst du den. So in der Art, ne? Jetzt muss man aber dazu sagen, du gibst, und das ist genau dasselbe, du gibst jetzt halt auch Late-Round-Picks ab, die wirst du irgendwo wieder reinbekommen, aber in einen kurzfristigen Erfolg mit einem Rookie-Quarterback, der noch developed werden muss, also du gehst Full-Go rein. Von außen nochmals, ich finde es auch gut, ne? Ich möchte nur, genau wie du es auch gestern gesagt hast, kurz auf die Bremse drücken, auch zu interpretieren, was das für Moves sind, weil das ist, wie gesagt, sehr situative Short-Term-Moves, die zum Beispiel bei den Detroit Lions im Rebuild ganz anders liefen. Die Detroit Lions haben es nämlich andersrum gemacht. Die haben nämlich damals viel in den Draft rein investiert und haben dann viel auf ihre Jungspieler gesetzt, waren dann in sehr guten Contract-Situationen beziehungsweise haben sehr viel getroffen und dadurch ist dann dieses Roster sehr, sehr stark geworden. Ne? Plus sie hatten halt Jared Goff als Konstante, als Quarterback, wo du schon irgendwie einschätzen konntest, wie das funktioniert. Und hier ist ja ein bisschen inverted. Du hast einen Rookie-Quarterback, der funktionieren muss, also investierst du alles, um zu schauen, ob du da wen hast oder du movest weiter. Ich finde es an sich auch nochmal gut und es ist eine klare Richtung, aber trotzdem auch situativ und short-term gedacht.
Bin jetzt geblindsided. So viel Neutralisierung von Ryan Poles, nachdem ich das gestern...
Naja, du hast ja...
Ja, ich habe ja gestern, also nur um es nur den Leuten zu erklären, ich habe mir gestern, weil als du hast ja, glaube ich, dieses Salt-Mailing gemacht, von wegen, er macht jetzt die dritte Offseason-Folge geil.
Der ist ja auch am Gucken. Das ist ja, ne? Der ist auch brutal am Gucken, so, ne? Das ist ja die Sache. Das, nochmal, das ist, wie wir eben gesagt haben, du kriegst das, was du bestellst, ne? Ryan Poles, der in den letzten 3 Jahren eine klare Richtung hat, das Roster komplett umstrukturiert, radikale Entscheidungen trifft, sich von einem Justin Fields trennt, weil er, obwohl ja auch hier die Meinung ist, Justin Fields kann spielen, ist nicht schlecht, aber sich von dem trennt, sagt, nein, wir gehen auf diesen Nummer 1 QB, dann müssen wir diskutieren, hat er den richtigen Nummer 1 QB geholt, ne? Das ist dann eine andere Sache, das finde ich auf der einen Seite schwierig zu betrachten, ich glaube, das lass uns 3 Jahre darauf warten, bis wir das Final evaluieren, ne? Jetzt auch mit neuen OC und allem drum und dran, dann auch den Value, den er rausgeholt hat aus diesem Pick, dass er diesen Einser weggibt, dafür DJ Moore bekommt und einen Caleb Williams am Ende noch bekommt. Alles gut. Ich glaube auch teilweise im Draft einigermaßen trifft so. Auch das müssen wir noch sehen. Oder halt jetzt auch in dieser Offseason auch bis am Gucken. Du kriegst den absoluten Premium-Kandidat auf der Headcoaches-Position und du kriegst es dann noch hin, diese wenigen Veteran-Premium-Player, die es gibt, auch zu binden, ganz klar gekoppelt an dieses Projekt. Ne? Ja. Und da sage ich auf jeden Fall, der Mann ist am Gucken und der Mann macht einen Riesenjob mit der Richtung, die er einschlagen will. Nur, das ist halt eine Richtung. Ne? Das ist eine Art zu GMen. Das ist wie der GM von den Bills. Man hätte damals sagen können, boah, das ist der geilste Move, wie aggressiv der auf diesen QB geht und der developed it jetzt und voll geil. Aber der hat ja selber auch gesagt, ey, für mich gibt's ja nur einen aggressiven Weg und wenn der verkackt, dann bin ich raus und wenn der funktioniert, bin ich der Held. Und so ist das ja auch, ne? Aber nochmal.
Deswegen bin ich auch d'accord mit dem, was sie da machen. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, wenn das dieses Jahr bei den Bears nicht hinhauen sollte, glaube ich halt schon, dass Ryan Poles auf dem Hot Seat ist und dass dann auch überlegt wird, was mit dem passiert. Aber habe mir dann auch gedacht, wenn das passieren sollte, dass er irgendwie fliegen sollte, weil sie, weiß ich nicht, schon wieder 5 Siege, 6 Siege holen, warum auch immer, dann werden wir, glaube ich, auf die Zeit von ihm zurückschauen. Und da ist halt wieder dieses Prozess-Outcome, diese Diskussion, die wir jetzt seit Wochen geführt haben, wird halt sehr, sehr interessant sein, weil ich könnte auch niemanden kritisieren, der dann sagt von wegen, ey, der Mann hat alles versucht, der hat im Endeffekt alles richtig gemacht, wir saßen hier Frühling für Frühling, das ist ja auch das ein bisschen die Ironie von mir gestern gewesen, die ich genutzt habe, von wegen, ey, der ist auf dem Weg zum dritten Frühlingstitel, nur im Herbst, wenn es halt spielerisch notwendig wird, ist er nicht da.
Ich verstehe, was du sagen willst, aber ich finde, die Aussage hat wenig Materie, weil sein Job ist ja, und wenn wir ja auch fand ich schön zu sehen bei Hard Knocks, den Job eines GMs zu sehen, ne? Dann ist es ja wirklich das Akquirieren von Picks und von Spielern und das Investieren da rein und sich auch auf das zu verlassen, und das ist auch dann sein Team, was Coaches und Scouts ihm sagen. Und letztes Jahr wird Matt Eberflus ihm gesagt haben, Caleb Williams ist der Guy. Das wird nicht Ryan Poles entschieden haben. Das wird, oder Ryan Poles wird nicht der Mann gewesen sein alleine. Der trifft am Ende die Entscheidung, aber der Head Coach ist da eng mit dabei. So. Und ich glaube, wenn man hoch bis zum Ownership geht und die letzten Jahre durchgeht und man hätte ihm am Anfang seines Jobs gesagt, pass auf, du bekommst dann und dann den Pick, die und die Coaches. Und der Owner hätte ihm angegeben, ich möchte, dass du die Top-Leute holst. Man hätte es damals analysiert. Hätte man gesagt, ich möchte, dass du Ben Johnson holst und ich möchte, dass Caleb Williams hier ist. Und ich möchte übrigens, dass wir...
Ich möchte drei Top-Receiver, ich möchte...
Aber hast du eben...
Jetzt das Ding.
Wenn das Ownership ihm... Ja. Also praktisch, wenn du es vorgegeben hättest, den Weg vorgegeben hättest, was er alles erledigen muss, um ein guter GM zu sein, ne?
Ja, klar.
Und was du neutral betrachtest.
Die Boxen checkt der ja. Da sag ich ja nichts gegen.
Und dann kannst du ihm meiner Meinung nach, wenn es jetzt schlecht laufen würde, nicht komplett dafür verantworten, wenn es schief geht. Irgendwer muss fallen, aber wenn es bis nach oben hin abgesegnet ist und du hast ja irgendwelche Ziele und wie du es analysierst, und das wirst du ja auch vorher gemacht haben, wenn du sagst, was möchtest du hier erreichen, dann hat er meiner Meinung nach alles bisher getan, außer im Draft komplett zu treffen. Außer im Draft alle Draft-Picks zu investieren, dass wir am Ende sagen, boah, da hast du aus einem Drittrunden-Pick, hast du einen Diamanten gefunden, hast du den Inside-Right-Receiver gefunden, du hast im Trade-Business und im Coaches-Business und Free-Agency-Business bist du meiner Meinung nach auf jeden Fall im oberen Drittel der NFL-GMs. Du hast super Deals gemacht, du hast nie overpaid, du hast sogar eigentlich eher einkassiert. Das gebe ich ihm auf jeden Fall. Aber dann kommt der Draft und dann nochmal, deswegen sage ich, das ist ein bisschen, hat diese, die Aussage ist viel Materie, wenn du Owner bist, der Bears, und du wärst vor 3 Jahren hingegangen und hättest ihm den Weg vorgeben. Und hätte man, glaube ich, mit gutem Wissen sagen können, Ben Johnson in Detroit, das ist der Mann. Das ist der QB, das ist Dan. Hol mir den, das ist deine Aufgabe.
Da bin ich ja komplett dabei, aber das ist halt so dieses von wegen, weiß ich nicht, das ist so, als ob ich für einen Formel-1-Wagen die schönsten Einzelteile zusammenhole, aber das Ding ist am Ende nur Platz 15, weißt du, so.
Das ist das Ding, irgendwer muss leiden.
Das ist halt so, dann gehst halt irgendwann halt auch trotzdem hin und sägst nicht den dritten Mechaniker ab, sondern da gehst halt hin und sagst halt, gehst zum Projektplaner und sagst, du hör mal, irgendwas funktioniert hier ja nicht, weil, klar, ey, ist ein geiler Name, ne, nochmal auch da.
Aber ist das nicht, was im Sport falsch läuft? Ist das nicht, was im Kern im Sport immer gut, falsch läuft?
Irgendjemand, er hat ja als GM die Hauptverantwortung dafür, dass der Kader ja am Ende des Tages das Ganze liefern. Deswegen sage ich halt auch, ja, die eine Seite sind gute Trades und gute Free-Agency-Geschichten zu machen. Nur das Ding ist, es kann kein guter Move sein, nur weil wir das im Frühling als gut erachten, wenn es sich dann im Herbst nicht ausspielt, weißt du? Das ist halt so das, was ich meine. Das ist ja so eine Sache, wo man dann hingehen muss und sagen muss und sich selbst eingestehen muss, ey, irgendwas ist ja hier, irgendwas hat ja hier scheinbar doch nicht gestimmt. Die Frage ist das, ob das dann jetzt nur ein Ryan Poles ist, wenn man
ja,
da hingestellt,
da bin ich ja bei dir. Das ist das große Problem im Sport. Das ist ja das große Problem im Sport, dass wir alles outcome-basiert machen nachher oder Entscheidungen outcome-basiert getroffen werden und wir halt nicht nur. Und es auch sehr schwierig ist, nachher jeden einzelnen Prozess sich auseinanderzulegen und auseinanderzugucken. Sag mal, jetzt ganz blöd die Frage, ne?
Ja.
Wen hättest du lieber als GM bei den Giants für die nächsten 5 Jahre? Ryan Poles oder Jerry Jones?
Ja, gut.
Ja, aber pass auf. Pass auf. Sag mir, wen hättest du lieber?
Vom Prozess her auf jeden Fall lieber Ryan Poles.
So, wer hat aber deutlich mehr Erfolg gehabt die letzten Jahre? So, und das ist...
Geiles Beispiel.
Ja, aber das ist... Ja, weißt du, und darüber habe ich gestern viel nachgedacht, da ich sage, natürlich, es muss outcome-basiert sein. Es geht immer darum zu gewinnen. Fertig aus. Darum sitzen wir hier, darum sitzen wir im Sport, weil das so geil ist. Es geht immer nur um Gewinnen, Verlieren. Ja. Deswegen gucken wir das an. Und deswegen ist der Druck so hoch. Aber glaube ich, das ist ja auch das größte Problem im Sport, dass wir uns dann manchmal nicht erklären können, wieso in Week 9 die Chicago Bears gegen die Jacksonville Jaguars gegen Mac Jones 17-15 verlieren. Und das ist dann der Grund, warum Ryan Poles, der da sitzt und ich denke, Bruder, ich habe wirklich alles getan.
Das ist aber genau das, was ich sage. Wenn es irgendwann den Fall geben sollte, werde ich sehr, sehr zwiegespalten drauf. Aber werden wir alle sehr, sehr zwiegespalten drauf gucken, weil auf der einen Seite sage ich halt, ja, es ist so banal und stumpf und einfach ist es dann doch. Du musst gewinnen. Ist halt einfach so. Ist ja, ja auch die Diskussion, ja, die wir bei unserem Lieblingsfranchise führen. Uns beiden ist mittlerweile scheißegal, wie sie es machen, gewinnt einfach. Ne? Ist ja einfach so von der Emotionslage her. Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel als Bears-Fan, gehen wir jetzt wirklich davon aus, die gehen jetzt in die O-Line rein, haben Ben Johnson neu und wieder. Es sind wieder 7 Siege. Also, oder ist so slightly better, wo du dann sagst, von wegen, ist aber nicht ansatzweise eigentlich das, wo wir nach 3 Offseasons stehen wollten. Vor allem, wenn wir überlegen, wir haben uns auf Skill Positions krass verbessert. Wir haben, jetzt gehen dieses Jahr die O-Line an. Darum geht's mir halt einfach nur.
Aber 7 Siege wäre okay in der Division.
Ja, ja,
gut. Das letzte Jahr eins, also das also
eine der stärkeren die stärkste Division gewesen.
Der Eye-Test, weißt du? Ja. Der Eye-Test muss ich. Aber ich gebe dir auf den Punkt, das habe ich eben gesagt, du hast voll recht. Man kann Brian Poles, du kannst nie einen GM als Sieger aussprechen, du kannst von außen betrachten, dass er einen Weg geht und dass das ein Gutsy-Weg ist und was er macht. Und das habe ich eben gesagt, das ist situativer Erfolg, es ist jetzt kurz gedacht und damit kriegst du dieses Roster, also das Roster von vor zwei Jahren zu diesem Jahr ist deutlich besser.
100%
ja, und das ist, ich glaube, das muss man gut betrachten und nochmal am Ende und deswegen bin ich, und da bin ich ja auch immer bei dir und das ist ja, sag ich ja bei den Giants auch immer, ich kann nicht verstehen, wie Brian Daboll der Headcoach der Giants noch ist, weil das geht ja konträr zu meinem Argument, ja. Ne, dass ich sage, ey, Prozess und der macht gute Arbeit, aber irgendwann muss ja der Punkt im Sport kommen, wo du sagst, aber du gewinnst nicht. Und hier gibt's genug Leute, die irgendwann mal einen Schalter drehen und einfach durch diese Eventualität und so.
Aber deswegen muss ich auch dazu sagen, deswegen mag ich den Tooney-Move an für sich schon, weil das Ding ist, Ryan Poles hat für sich jetzt wahrscheinlich auch erkannt, das habe ich ja gestern auch unter einen Tweet geschrieben, der wird für sich auch erkannt haben, ey, der Prozess mag zwar gut sein, aber auch er ist sich mit der Tatsache bewusst, ne, nochmal, das ist eine Outcome-basierte Liga nachher, ja, der wird sich auch bewusst sein, ich muss trotzdem jetzt was tun und ich finde, für die Bears ist der Deal super, Alter. Du kriegst einen Typen, den du 2-3 Jahre bezahlen musst, ja. der dir halt auch das gibt, was du jetzt brauchst. Du brauchst Instant Help, du brauchst jetzt die Entwicklung. Das Ding ist ja auch da, müssen wir uns realistisch sein, für die Chicago Bears ist es ja einfach eine schon halbe Make It or Break It Season für Caleb Williams. Wenn Caleb Williams wieder so eine nichtssagende Season spielt, stehen wir hier vorher 3 und sagen, okay, Junge, das ist jetzt so das Ding, wo du dich beweisen musst.
Ich hätte jetzt auch den Take noch gebracht. Ich glaube, ist auch gut, dass wir lange in der Thematik hängen, weil das heißt, der Thema, ich glaube, dass wir in 9 Monaten wissen, ob Caleb Williams ein NFL-QB ist oder nicht, ein Top-NFL-QB, dass wir da zumindest eine feste Aussage treffen. Ich gehe ein bisschen weg von der Aussage, was du immer sagst, dass Ryan Poles da sitzt und sagt, ich muss was machen. Ich glaube eher, also erstmal, weil ich glaube, der Druck ist immer da. Also das ist bei diesen 32 Teams mit diesen limitierten Jobs, der ist immer da. Ich glaube eher, dass es der Deal ist, den er einfach eingegangen ist, also mit Ben Johnson. Also weißt du, was ich meine? Dass es so ein Verständnis ist von, ich habe hier nicht Ben Johnson hingeholt, um jetzt hier in der dritten Runde einen Rookie Guard zu holen, sondern ich habe hier Ben Johnson hingeholt mit dem Versprechen an ihn auch.
Wie war das Sprichwort nochmal, was du letzte Folge gesagt hast? Man soll Dinge immer gleich machen, aber sie anders.
Make same things look different and different things look the same, ist das Lieb. So, und dass du einfach sagst, pass auf, der schlägt den Weg ein. Ich habe Ben Johnson, ich habe hier Caleb Williamson geholt. Der Druck hier zu gewinnen ist sowieso immer hoch. Nächstes Jahr, vielleicht, wie du sagst, mein Job ist raus. Ich habe alles dafür getan, nächstes Jahr zu gewinnen. Und Ben Johnson hat mir gesagt, ich brauche den und den und den Spieler. Sonst gewinne ich nicht. Und gibt das praktisch vor. Und Brian Poles Aufgabe ist, das zu erledigen. Und dann hört sein Job auch irgendwann auf. Und das ist, also nochmal, ne? Ich bin aber sehr gespannt auf die Division X. Also nochmal, die 15-2 Detroit Lions, die 14-3 Minnesota Vikings, die 11-6 Green Bay Packers. Und jetzt die Bears, wo wir schon wieder nach einer Offseason drauf gucken und denken, Junge.
Ey, ich habe gerade gestern, als der Trade durchgekommen ist, habe ich nur noch gesagt, okay, wer ist euer One-Two-Punch? Ihr holt euch Ashton Jeanty, ihr geht, pass mal auf, die Bears gehen noch irgendwie aggressiv in die Top 8, Top 7 rein, um sich ihren Running Back zu holen, wie Jahmyr Gibbs damals. Und ich habe ja gesagt, die signen hier Harris von Steelers und holen sich Jeanty und das wird deren einmal ihr Buddy und einmal ihr athletischer.
Ich würde mich der beste Fit, den ich am liebsten lieben würde, wäre der Running Back von UNC.
Hampton, ne? Was? Omari?
Omarion Hampton heißt der. Omarion Hampton, der würde je nachdem, wo sie auch stehen und dürfte vielleicht sogar was zurückgehen, backtraden, weil sie brauchen auch wieder Picks, ne? Oder halt einfach, ey, ist wieder so eine Situation, mach es. Hol dir Jeanty. Mach es einfach.
Das Ding ist, was sie ja gerade machen, ist ja das, was schön Inside alles aufbauen, damit Ben Johnson versucht sich ja gerade so ein bisschen seine Wand aufzubauen, die er auch in Detroit hatte, von daher.
Yes, so, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, lass uns doch noch über weitere Spieler sprechen, die released wurden, ein bisschen schneller, glaube ich, damit wir dann noch zur Folge kommen. Bosa, released worden. Joey Bosa von den Chargers ist jahrelang verletzt gewesen, nicht produktiv gewesen, ist gecuttet, kommt jetzt für unsere heutige Folge dann auch wieder in Frage, wenn es um Edge Defender geht, jemanden, den du was günstiger spielen lassen kannst, ähnlich wie wir das die letzten Jahre bei einem Young gesehen haben, wie wir das die letzten Jahre bei einem Clowney gesehen haben, die dann auf einem Einjahresdeal gespielt haben oder bei einem Smith oder so, halt diese klassischen Edge Defender, die Qualität mitbringen, die du auch haben möchtest, die dann für 10, 11, 12 Millionen für dich spielen, wenn du sie übrig hast und dann auf einen Long-Term-Contract spielen. Bosa raus, auch gecuttet worden, beziehungsweise released worden, ist ja der richtige, das richtige Fachwort hier. Devonta Adams, Right Receiver der Jets, haben wir schon gesprochen, spaßt halt im Endeffekt 10% Prozent.
Ja, war übrigens bei Bosa aber auch die Sache, ne? Bosa hat irgendwie 25,5 Millionen freigemacht bei den Chargers und hat irgendwie in den letzten 3 Jahren 28 Spiele gespielt. Von daher ist das, glaube ich, auch, hatten wir, ich meine, das war in der Arztbesuch und hatten wir es auch rausgestellt, dass das ein maximal sinnvoller Move für die Chargers gewesen ist, allein um Cap aufzubauen.
So, Bosa released worden, Adams released worden, alles maximal Sim. Tyler Lockett released worden, emotionale Nachricht auch auf Twitter losgelassen. Und hat sich dann auch, haben viele Twitter-Fans, Twitter-Seahawks-Fans gesehen, die auch gesagt haben, vielen lieben Dank, ist ja eine absolute Legende da gewesen. Ich weiß noch, früher war der Mann ja auch noch Punt-Returner, Kick-Returner, hat da durchgängig die Returns nach Hause geholt, verlässt jetzt die Seahawks, also eine Ära geht da zu Ende. Absolut. Denn es steht auch zur Debatte, dass DK Metcalf getradet werden will, beziehungsweise hat er einen Trade requested von den Seattle Seahawks. Klingt für mich so ein bisschen, dass er da raushört, dass er keine Extension bekommt, dass er auch übrigens, du kannst ja als Spieler einen Trade Request, machst öffentlich, um den Druck zu erhöhen auf die Franchise, dass du deine Vertragsverlängerung bekommst, weil man ja merkt, es gibt hier einen Umbruch. Ist ja, haben wir auch schon mal gesagt, das neue Regime, was da mit vor Ort ist, neuer Head Coach, jetzt kommt auch wieder ein neuer OC, wo du einfach deine neuen Spieler mit drin haben willst. Metcalf merkt da vielleicht, okay, jetzt ist meine Zeit bezahlt zu werden, jetzt ist hier Kohle frei. Wenn das nicht passiert, will ich getradet werden. Ob das am Ende jetzt wirklich passiert, bin ich mal drauf gespannt. Ja. Ist aber, denke ich mal, so ein Hebel, den er ziehen kann, also auch krasser Umschwung bei den Seattle Seahawks. Und
ich,
dann
Metcalf, jetzt, ich weiß nicht warum, ich habe so ein Gefühl, die Packers.
Es steht anscheinend auch im Raum.
Ja? Ja. Okay, jetzt hat ich wirklich jetzt gerade einfach mal aus der Hüfte, hat direkt irgendwie die Packers im Kopf.
So, dann Sam Hubbard, Retirement, wurde erstmal gecuttet von den Bengals, Defense of End, und gab eine ganz schöne Geschichte, beziehungsweise einen ganz schönen Fakt über Sam Hubbard, den ich gelesen habe. Und zwar, dass Sam Hubbard seine gesamte Karriere im Staat Ohio gespielt hat.
Oha.
Hat seine Highschool-Football in Ohio gespielt, war dann bei Ohio State, zusammen unter anderem mit Joe Burrow, ist dann zu den Bengals gegangen, auch eine Stadt in Ohio, und hat seine gesamte Karriere nur Football für ein Heimteam im Staat Ohio gespielt. Ohio ja auch einer, Ohio steht auch die Hall of Fame tatsächlich.
Canton,
Ohio, also Canton. Ein richtiger Footballstaat. Also da Hut ab an die Karriere und ein sehr schöner Fakt, da die ganze Zeit durchgezockt zu haben. Und dann zur letzten News, die ich hier noch habe, ist Max Crosby ist der bestbezahlte Defense of End der gesamten NFL geworden.
Und beendet damit ja komplett die Spekulation, dass er irgendwie weggetradet werden kann. Ist ja, sag ich mal, einer von zwei Premium-Namen auf dieser Position, die diese Offseason irgendwie relevant geworden sind, dahingehend. Einmal Miles Garrett, den wir jetzt schon mehrfach ja hier reingeworfen haben, der auch einen Trade requested hat. Und bei Max Crosby war ja es zumindest so, dass so dieser Unmut über das letzte Jahr schon gewachsen ist, wo man dann gesehen hat, hey, ich glaube, der will auch langsam mal relevanten Football spielen und nicht nur das Aushängeschild sein. Bei den Raiders, ich sag mal so, die Raiders jetzt mit dem Umbruch haben für sich, glaube ich, erkannt, dass das so die größte Konstante ist, die sie haben, haben ihn, wir beide haben es vor der Sendung schon gesagt, kurzfristig zum bestbezahlten Non-QB der NFL gemacht. Der kann sich jetzt diese HSV-Dino-Uhr, kann er sich jetzt andersrum, kann er die sich jetzt einmal anmachen.
Das ist ein gutes Beispiel.
Genau, die kann er sich jetzt einmal anmachen für eine Woche oder so, bis Jamar Chase dann um die Ecke kommt.
Will ich sagen, kurz zur Erklärung, kommen jetzt ja mehrere Leute in eine Positionsgruppe, die bezahlt werden müssen, Micah Parsons im Endeffekt auch, und viele warten ja einfach, um dann immer Chase der Beste bezahlt, und dann sind die ja immer so Petty-Ass Mother-Effers, die dann einfach so einen Dollar mehr bezahlt werden wollen, um dann der höchstbezahlte Defense End der NFL sein.
Damit man bei Wikipedia wenigstens noch diese eine Zeile bekommt. Was the highest paid non-QB in the league.
So.
In 3 Stunden am 17. März.
So. Jetzt haben wir viel gelabert. Ich finde es schön, dass wir uns die Zeit auch dafür nehmen, diese Themen zu diskutieren. Ich glaube, finde ich mal nett, übrigens, dass Leute uns schreiben, dass sie dafür uns auch wirklich hören, weil uns gesagt wird, dass wir im deutschen Bereich einer der Plattformen sind, die wirklich sehr gerne diese Dinge ausdiskutieren und einfach auch echte Diskussionen führen und dann auch manchmal nicht Ruhe lassen. Wir stressen uns manchmal ein bisschen dafür, aber es ist immer wieder schön zu hören, dass die Leute uns genau deswegen lieben, dass wir dann doch immer gerne ausdiskutieren. Lass uns dann aber dann heute zur richtigen Diskussion kommen. Am Dienstag haben wir schon die 25 besten verfügbaren Off-Season-Lösungen für die Offense herausgesucht mit dem wundervollen Titel Vorhautverengung. Wer es noch nicht gesehen hat, einmal nochmal vorbeischauen.
Haben wir die wirklich so genannt?
Ja, die heißt Vorhautverengung.
Verrückte Scheiße. Ja. Ich hab's gerne.
Die Folge heute wird Enterich heißen.
Enterich, ja.
Oder
okay.
Erpel.
Erpel.
Erpel, Enterich und Enten.
So. Und die drei goldenen E's.
Heute machen wir das Ganze für die Defense einmal. Wie gesagt, der liebe Valentin ist leider wieder krank, aber ich habe auch alle Namen von ihm einmal aufgelistet. Wir gehen einmal wie folgt durch. Wir machen einmal die Positionsgruppen durch. Wir haben Edge Defender, Interior Defender, also Defense Tackles, Nose Tackles, was auch immer. Dann Linebacker, dann Cornerbacks und dann die Safeties einmal mit dabei. Und ich bin, um für alle, die es nochmal hören, so wie folgt vorgegangen. Ich habe einmal als GM gedacht, ich will mein Team verstärken auf die nächsten 2 bis 3 Jahre. Was ist die Grundprämisse auf dieser Position, die ich haben möchte? Also was soll mir ein Cornerback geben? Was will mir ein Edge-Defender geben im perfekten Profil? Wie gut passt dieser Spieler, den ich jetzt betrachte in mein Anforderungsprofil? Was wird der realistisch kosten? Also kriege ich einen 32-jährigen Joe Tooney für nur 30 Millionen oder hole ich mir dann doch lieber einen First-Round-Guard? Und wie promising ist der Spieler? Und wie stehen die Spieler dann halt im Verhältnis zueinander? Und dann generell, und das kann ich nochmal hier sagen, prinzipiell bin ich immer lieber ein Fan von guten NFL-Spielern und Veterans, die schon gespielt haben, anstatt auf einen Rookie zu gamblen. Also wenn ich einen Veteran bekommen kann für die nächsten 3 Jahre, dann mache ich das immer lieber.
Weißt du, was wir übrigens gerade eben vergessen haben? Hä? Wir haben auch noch den MF of Free Agency vergessen, der auch wieder einen Move gemacht hat. Nicht nur einen, sondern 2 Moves gemacht
Howie,
hat.
Stimmt.
Wir haben Howie vollkommen vergessen, der Alter. 2-mal wieder der NFL gezeigt hat, wie man Verträge 3 Jahre gefühlt früher macht als alle anderen.
Barkley?
Entschuldigung.
Barkley hat verlängert, ne?
Barkley und Zach Bourne hat auch seinen Vertrag gekriegt. Hat auch eine 3-Jahres-Extension gekriegt auf Linebacker, die auch knackig war. Also Barkley ist ja jetzt sogar mit einem Average über 20 und hat auch noch massivste Incentives bekommen. Heißt, der hat mal das, wofür er sich mit den Giants gestritten hat, hat er bei den Eagles jetzt nach einem Jahr massivst überschritten und ist ja einfach
overpaid.
Noch,
sag ich dir, ist overpaid. Da bin ich jetzt petty.
Und jetzt Paddy. Ja, Fakt ist also da nochmal. Vielleicht, bevor wir jetzt da anfangen, weil das sind eigentlich noch 2 wirklich wichtige Infos. Saquon Barkley hat seinen Deal um 2 Jahre verlängert bekommen. Wie gesagt, hat dabei nochmal 36 Millionen garantiert drauf bekommen. Heißt, der gute Mann ist bis ans Lebensende wahrscheinlich so oder so ein Eagle. Außer wird in den letzten Jährchen seiner Karriere nochmal irgendwas anders hingehen. Aber ist der erste Running Back, der über 20 Millionen pro Jahr verdienen wird. Überholt damit auch diese CMC-Summe.
20,6 Millionen.
Ja, was man einfach sagen muss, ist, dass da wieder das, also es ist 1:1 das eingetreten, was Valentin oftmals ja hier schon über Howie Roseman gesagt hat. Howie Roseman geht oftmals einfach ein Jahr vor allen anderen hin und resettet einfach eine Positionsgruppe. Wir haben gehört, dass das Salary Cap ja letzte Woche rausgekommen ist, dass das sogar einen Ticken höher war, als alle gedacht haben. Deswegen ist da auch die Annahme, dass das Salary Cap auch in den nächsten 3-4 Jahren tendenziell immer ein Stückchen steigen wird, das zeigt einfach die Entwicklung. Ich glaube, bis auch in der Corona-Zeit ist das immer konstant nach oben gegangen. Er geht hin, strukturiert jetzt gerade die Verträge neu, wie gesagt, auch auf Positionen wie Linebacker. Zach Bourne hat nach seinem Prove-It-Deal einen 3-Jahres-Vertrag, ich meine, mit 51 Millionen.
51 Millionen, 3 Jahre, 17 Millionen im Average und 34 garantiert.
Ja, also hat halt auch da einen Top-Vertrag bekommen und wie gesagt,
übrigens beide Moment, bis ja. Interessanterweise sind ja ähnliche Positionen, Running Back und Linebacker, beide bis zum 31. Lebensalter unterschrieben.
Ja, genau.
Ab 32 sind die Free Agents.
So, das heißt, die Eagles squeezen die besten Jahre von denen jetzt nochmal raus und dann gucken sie mal, was passiert. Die beiden Jungs verdienen das Geld, was sie sich letztes Jahr auf jeden Fall beide auf ihrer Seite des Balles verdient haben und die Eagles setzen den Weg fort, den wir haben das, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal besprochen bei den Wide Receivern, als sie Brown und Smith verlängert haben, weil die Verlängerungen ja auch, glaube ich, vom Zeitpunkt ziemlich ähnlich gewesen sind. Und was man jetzt hier auch gerade wieder bemerken muss, es ist kein Zufall, dass Howie Roseman das Ganze eine Woche vor der Free Agency macht, ne? Also er triggert einfach 31 andere Teams jetzt, die vielleicht schon ein bisschen vorprojiziert haben, wie sie ihre Verträge oder wie sie auf Free Agents zugehen werden.
Howie Roseman.
Und manipuliert einfach damit den kompletten
Howie Roseman
Markt.
Schlägt immer zuerst zu.
Das ist
einfach. Der ist einfach, der hat eine kurze Zündschnur, wenn es darum geht. Der schießt zuerst los, auch da, ne? Auch wieder die Richtung ist klar. Geht volles Risiko. Ich glaube, in den letzten Jahren hat er uns bewiesen, dass er immer eine Nase hat für den Trend des Markts und den Trend, wie die NFL funktioniert. Der analysiert nicht, was passiert, sondern er ist die Person, die vorgibt und hat das ja letztes Jahr schon mit dem Running Back Markt gemacht. Bin trotzdem aber sehr gespannt. Also mit der Kohle, er kriegt es ja immer mit den Verträgen hin, das muss man ja sagen. Aber mit der Kohle, die er jetzt hat, der muss ja die nächsten Jahre, auch die O-Line, also in 3 Jahren werden die Eagles auf jeden Fall einen neuen Tackle suchen und Interior müssen sie auch immer wieder umstrukturieren. Bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze machen. Auf defensiver Seite sind sie da ja gut besetzt, aber bin ich sehr gespannt drauf, wie er dann weiter die Lösungen da findet und wie er es immer wieder hinbekommt, da die Top-Guys zu bekommen. Also das habe ich ja gestern auch gesagt. So sehr ich Ryan Poles dann gelobt habe, Howie Roseman ist er immer noch nicht. Also das muss man noch differenzieren. Ne? Aber Howie Roseman gucken wir drauf, egal was er macht, sagen wir genial. Das ist genial, wow. Wir tun immer so, Howie Roseman beim GM zu gucken, ist wahrscheinlich wie so Kunstkenner, die in Louvre gehen und sagen, oh, ganz toll gemalt. Also die Bedeutung dahinter, die ist ja hervorragend.
Geil,
alles gut. Und dann sagst du, Digga, der hat das auch genau gemalt wie der Typ daneben. Nein, nein, das verstehst du
nicht.
Das ist Kunst, das ist hohe Kunst. Also das ist nachgemacht. Das ist hohe Kunst. Das ist.
Also das ist halt wirklich, du musst ja nur um die Absurdität sich einfach zu geben. Wir sitzen hier seit 2-3 Jahren in der Liga und erzählen die ganze Zeit was von Devaluation bei Running Backs, ja, dass sie ja um ihren letzten Cent kämpfen müssen. Dann signed er Saquon Barkley in der Free Agency zu einem, also einem normalen Deal, um dann nach einem Jahr auf den Vertrag hinzugehen, das ganze Ding zu extenden. Das ist halt ein Schritt voraus, vor allem.
Howie Roseman-Shit einfach. Ja. So, Freunde, nach jetzt 45 Minuten Intro.
Ach, die Dallas Cowboys haben ihren D-Tackle noch getaggt.
Das haben wir schon gesprochen.
Hatten wir das gemacht?
Das haben wir schon bei der letzten Folge.
Okay.
Das hatten wir schon bei der letzten Folge. Deswegen fällt er nämlich auch aus der Evaluierung hier.
Aber nicht getaggt, die haben mir verlängert, sowas.
So, fällt er nämlich aus der Evaluierung raus. So, ich habe es ja schon gesagt, es geht darum, für die nächsten 2 bis 3 Jahre für mich als GM eine Lösung zu finden, generell als Team. Wir schauen uns die Free Agency und den Draft an, um zu schauen, okay, wen kannst du denn jetzt acquiren, wie kannst du dein Team verbessern, was sind hier einmal die besten Lösungen. Von Valentin habe ich einmal mitgenommen und wir starten mit den Edge-Defendern und Leute, die, wo die Rumors sehr krass sind oder wo es bestätigt scheint, dass sie auf dem Trade-Block sind, die haben wir dann auch noch mit reingenommen. Also alle Spiele, die man irgendwie realistisch akquirieren kann und wo man dann irgendwie bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Aber wir fangen an mit den Edge-Defendern. Da haben wir als Free Agents Josh Sweat, DeMarcus Lawrence, Khalil Mack, jetzt einen Joey Bosa. Wir haben einen, meiner Meinung nach, ich habe ihn mit drauf geschrieben, einen Miles Garrett noch einmal oben mit dabei. Mhm. Habe ich einen Free Agent vergessen, Marek? Und wie wertest du die Free Agent Class, bevor wir auf die Draft Class kommen?
Hast du Mac genannt?
Mac habe ich auch genannt.
Mac hast du gerade genannt. Ja, Mac, Joe Sweat, Mac und Kunsi kann man von Raiders noch nehmen. Ist auch noch drin, der interessant ist. Und ja, dann der First Round Label Überlebende aktuell, Chase Young, der auch in der Free Agency unterwegs ist. Ja, muss man halt mit reinwerfen. 26 Jahre alt ist einer der wenigen in so einem Alter bei den Edges, gerade oben, wo ich sag, kannst du noch einen Dartpfeil drauf werfen, weil wie gesagt, dann dieser First-Round-Stempel drauf kommt, das Alter. Das ist ja auch oftmals einfach ein Indikator in der Liga, wo Leute nochmal vielleicht den einen Taler mehr bekommen, als sie eigentlich im Vergleich zu anderen Spielern hätten verdient gehabt. Genau. Aber man muss sagen, die Edge-Klasse, und das wundert, also Edge-Klasse beziehungsweise die Free Agency, gerade auf die End, ist wie jedes Jahr halt nicht, da, du wirst nichts speziell Überragendes finden. Klar ist jetzt ein Khalil Mack, ist ein outstanding Player, ist aber halt vom Alter her schon in der Struktur, wo du hingehst, das ist tendenziell eher eine Short-Term-Help, als dass du hingehst, wie du es angegangen hast und sagst, das ist jemand, auf den ich für die nächsten 3-4 Jahre gucke, da hast du in meinen Augen relativ wenig, da hast du einen Josh Sweat, der von einem Super Bowl-Winner kommt, hast Malcolm Kunsi, der verletzt war, hast einen Chase Young, der eher
Hassan so Reddick müsste auch noch mit dabei sein.
Hassan Reddick ist mit am Start, genau.
Hassan Reddick ist auch noch
mit. Der ist aber auch mit in der Liste, aber dann wird die Liste halt in meinen Augen bei Free Agents auch schon wieder deutlich nichtssagender, beziehungsweise deutlich mehr Namen, die einfach so Rotationsnamen sind, in meinen Augen, sind Dante Fowler oder sowas.
Die man alle haben möchte.
Genau.
Also das sind Namen, auch ein Khalil Mack, also wenn du ein Jahresdeal mit Khalil Mack hinbekommst als Contender,
ja.
Junge, perfekt. Also genau. Wenn der nächste bei den Eagles spielt, auch da wäre eine Hammerlösung für alle Parteien.
Absolut.
Und dann, glaube ich, alle mit zufrieden.
Das ist wahrscheinlich die günstigere Variante sogar zu Miles Garrett.
Ja. Die Rookie-Class, einmal, man sagt ja die ganze Zeit, dass diese Rookie-Class sehr stark ist, dass sie in, da kommen wir doch zu, vor allem Edge und Interior enorm stark ist, beziehungsweise auch eine unfassbare Tiefe hat. Da ist auf der Nummer 1 Abdul Kader, der Defense End von Penn State. Dann haben wir ja bei vielen auf der 2, beziehungsweise ich gebe es aber noch Consensus Board, ist Jamie Pierce. Dann gibt es noch Stewart von Texas A&M und dann gibt es Green von Marshall University, der ein unfassbarer Pass-Rusher ist, eine unfassbare Pass-Rush-Productivity hat.
Das ist der Dude, der beim Senior Bowl, glaube ich, nach einem Clip viral gegangen ist. Der hat einen Tackle oder einen Guard einfach mal 3 Meter so deep ins Backfield reingeschoben. Ich glaube, der hat sogar danach sein Combine aufgehört, sein Senior Bowl aufgehört. Der hat, glaube ich, nur an dem Tag die Individuals gemacht, hat den Move im auf Tape gebracht und war am nächsten Tag schon nicht mehr da. Hat
der gesagt, Green?
Ja, von Marshall, der Dude ist das, ne? Ja.
Aber einmal kurz, um den Rahmen hier nicht zu sprengen, wir sprechen noch über die Rookies. Ich finde, sie ist sehr gehypt, die Rookie-Class, und sie hat auch eine gewisse Tiefe, aber ich gibt wenig komplett developte Edge-Defender hier drinne, wo ich hingehe und sage, ey, ich krieg hier das Full-Package. Also ich krieg hier den Full-Packaged Pass-Rusher, Run-Defender, der hat die perfekte Size und der ist technisch versiert. Also ich habe einen Blue-Chip hundertprozentiges Ding und den hole ich mir. Das ist für mich Abdulkader. Ich liebe Abdulkader. Also ich bin auch so weit, dass ich wahrscheinlich Abdulkader als ersten Non-QB draften würde sofort. Also ist für mich der beste Spieler im Draft, einfach wegen des Values und so wie er spielt. Sehr quick, physisch stark, hat einen verdammt guten Get-Off. Danach kommen Spieler halt wie Pierce, sehr guter Combine, aber raw meiner Meinung nach. Dann haben wir einen Stewart von Texas A&M, ist eher ein Run-Defender, ähnlich wie Jadeveon Clowney, sehe ich den. Also auch jemand, der die Hand eher in den Boden reinsteckt, kann man als Edge-Defender mögen. Und dann haben wir Green, der ein sehr guter Pass-Rusher ist, ein Pass-Rush-Specialist. Hab mir dann aber zum Beispiel das Tape gegen Virginia Tech angeguckt, das ist so die beste Competition, die er hatte. Da sah das Ganze dann deutlich schlechter aus bei ihm. Oft auch out of position gewesen, wenn es ums Run-Game geht. Das ist nicht schlimm, das kannst du developen. Ich möchte nur sagen, dass ich bei jedem Tape, was ich mir kurz anguckt habe, draufgeschaut und dachte, okay, so, wenn ich jetzt ein Team mit einem krassen Edge-Need und ich muss einen Three-Down-Edge-Defender finden, ist meiner Meinung nach nur Abdulkader mit dabei. Und ich habe es einfach so gerankt für mich, die drei besten Optionen für mich als Team. Auf der 1 Myles Garrett ist mir viel zu wenig in den Arztbesuchen von euch genannt worden. Also für das, was Myles Garrett ist und für diese nächsten 3 Jahre, die du sicherlich noch aus Myles Garrett rausbekommen wirst, das passiert einfach nicht. Myles Garrett, sobald ich irgendwo in dem Window bin, sobald ich den haben will, versuche ich alles, um Myles Garrett zu bekommen, der sagte, er sei ja auch bereit, einen Discount zu nehmen, um aus Cleveland rauszukommen. So. Und ich glaube, zu beschreiben, wie gut Myles Garrett ist, ist ziemlich easy. Abdulkader ist ein First-Round-Pick, den würde jeder draften. Aber der, damit er das ein bisschen ausspielt, muss halt ähnlich gut sein wie in Hutchinson, wie in Garrett etc., naja, damit er das ist. So.
Also das pass auf,
Myles Garrett ist so gut, dass die Bears sagen, ich bin bereit, den zu bezahlen. Und ich bin bereit, nicht 2 hohe Picks für den zu bekommen. Ich möchte ihn unbedingt behalten, obwohl er hier nicht mehr bleiben will.
Die Browns meinst du?
Die Browns sind so gut. Und das, ich finde, das beschreibt sehr gut, was das für ein Kaliber Spieler ist, dass die einen 30-jährigen Edge-Defender nicht gehen lassen wollen, obwohl die Compensation hoch wäre, sie viel vom Cap freeen können und so und sie eh nicht im Window sind. So gut ist Myles Garrett, deswegen ist das für mich die Nummer 1 Lösung. Dann kommt für mich Abdulkader. Also wenn du in Position bist und needy bist, dann würde ich den holen, weil du hast das Potenzial, da einen Micah Parsons, einen Max Crosby, einen Hutchinson etc. zu bekommen. Ne? Einen Top-Edge-Defender heißt nicht, dass das unbedingt wird, aber hat einfach meiner Meinung nach alles, was du auf dieser Edge-Position haben willst, vor allem mit der Pass-Rush-Upside und auf der 3 gehe ich auf Josh Sweat. Ist im guten Alter, ist nicht zu alt, ist in einem Contract-Tier, hat sich einen Contract verdient, hat bewiesen, dass er produktiv sein kann. Ich glaube, bringt die Physis mit, bringt das NFL-Gen mit, wenn ich so sagen will. Und dann, wenn ich das nicht machen kann oder die dann einen Josh Sweat zu viel Geld zum Beispiel will, dann werfe ich einen Dart-Pfeil in der frühen ersten Runde auf einen dieser Defense-Ends, weil sie alle dann irgendwie promising sind, weil sie mir alle irgendwie was geben. Ist dann Präferenz, was ich haben will, ne? Richtung Pass-Rush, Richtung Run-Defender, Richtung Size. Ne? Da sind sie dann alle gut besetzt oder haben alle irgendwas Interessantes mit dabei. Und das macht diese Klasse so interessant, weil du kannst echt bis, glaube ich, Pick 20 wirst du einen sehr guten Edge-Defender bekommen, wenn nicht sogar tiefer, mit dem du dich wohlfühlst.
Also ich habe jetzt gestern mal beim Buchmachen geguckt, ich glaube, das Over-Under für erste Runde Edge, es liegt bei 4,5 oder 5,5, also das ist schon relativ solides. Ich habe Garrett, aber hast recht, die Kritik ist absolut berechtigt, jetzt in dem Ranking so nicht drin, aber er wäre die absolute Nummer 1, wenn du, wenn man als Contender ihn sich holen will, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe das halt so gemacht, dass ich dann Khalil Mack jetzt gerade als Prime-Lösung sehe, ist zwar 34, aber wenn du dir das anguckst, was der noch auf dem Platz halt einfach bringt, dann, wenn du jetzt Hilfe brauchst, um etwas zu erreichen, gerade in der Top-Riege, und dir auch ein Top-Team bist und vermutlich nicht an Abdulkader rankommst, dann gehst du in meinen Augen halt eher auf Khalil Mack und holst dir etwas, wo du halt weißt, was du bekommst, und guckst, ob du einen Edge halt irgendwann später im Draft bekommst. Bist du jetzt ein needy Team? Bist du ein Team, was wirklich hingeht und sagst, hey, wir müssen die O-Line bauen? Sag ich, geh weg von den Free Agents. Was habe ich gesagt?
O-Line.
D-Line meine ich ja, Entschuldigung, nicht O-Line. Wenn du die D-Line gerade frisch bauen musst, beziehungsweise safe weiß, ich habe einen Weak Spot auf Edge, den ich ja permanent einfach besetzt haben möchte mit einem guten jungen Mann, den ich jetzt gerade noch entwickeln kann, weil ich vielleicht auch die 1-2 Jahre habe, weil ich kein Contender einfach bin, dann würde ich auf die Edge-Klasse gehen. Weil das Ding ist bei Joe's...
Das muss man einfach sagen, das ist ein wichtiger Wert, das werdet ihr auch bei uns im Draft auch oft hören. Ähnlich jetzt wie beim Guard. Guards werden auch immer teurer. Es lohnt, deswegen draftet man Spieler, weil der Preis für einen Edge-Defender einfach irgendwann so hoch wird, wenn er nicht hundertprozentig was ist, dann willst du diesen Dartfall auch werfen auf jemanden, der promising ist und ihn holen.
Und da stelle ich mir die Frage zum Beispiel bei einem Josh Sweat, ne? Der wird jetzt 28, ist quasi so im perfekten Alter, um entwickelt zu sein in der Liga oder so. Und das Ding ist trotz allem, ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, gerade Jungs von Super Bowl Teams zu holen, vor allem von so, die auch so loaded Lines kommen, ne? Die tendenziell vielleicht auch mal wegen ihrem Nebenmann auch so 1-2 Prozentpunkte überperformen oder sonst was. Und Josh Sweat wird auf eine gewisse Art und Weise schon einen Markt haben, der dein Cap halt auch binden wird, ne? Wie du es gerade gesagt hast. Der wird, der ist ja auch nicht doof.
Aber zum Beispiel Commanders, so, dass, also ich denke, ich habe mir so nie die Teams eingeredet, wenn ich die Commanders bin.
Wenn ich die Commanders bin, wo ich halt, wäre ich zum Beispiel bei dir, würde ich tendenziell wahrscheinlich eher hingehen und versuchen, Josh Sweat da einen Dartfall drauf zu werfen, weil du wirst da kein Top-Edge-Money drauf werfen müssen, gehst aber auch nicht in das Risiko rein, dass du auf einmal deinen kompletten Progress, den du letztes Jahr hattest, damit torpedierst, weil du den unter Umständen, das ist ja einfach möglich, den falschen Edge ziehst, der den ersten 1-2 Jahren nichts gibt. Ne? Dann ist das, was Josh Sweat dir geben kann, halt immer noch mehr. Aber nichtsdestotrotz, wenn du wie gesagt...
Valentin. Oha. Das habe ich, jetzt wäre mir fast der große Fauxpas passiert.
Der Fauxpas.
So. Valentin hat es nämlich wie folgt gerankt für sich, seine attraktivsten Spieler. Ich finde es irgendwie schön, dass er attraktiv geschrieben hat. Wollte ich eigentlich fragen, warum findest du den einen attraktiver als den anderen? Er sagt bei den Edge Defender, Josh Sweat ist für ihn die 1, Abdul Kader die 2 und DeMarcus Lawrence ist die Nummer 3. Ist ja immer herangehensweise Präferenz. Also ich glaube, Miles Garrett hat er dann vielleicht einfach nicht mit reingenommen, er kommt nämlich gar nicht bei ihm vor. Und dann Must-Call-Guys, Potential, Sleep and Draft, Khalil Mack, sehe ich auch voll, also für mich Khalil Mack dann so ein Must-Call-Guy, Malcolm Kroonzi und Mike Green als Sleeper, wobei ich glaube, Mike Green als Sleeper zu bezeichnen, ist was schwierig für jemanden,
also der... Also Brugler hat den mittlerweile auf 12, glaube ich, im Mock.
Also ich glaube, das ist eher kein Sleeper, sondern es ist ein Educated Gamble, den du machst, mit der, weil du die Upside, und jeder kennt die Upside ganz klar, was du aus ihm raushaben möchtest.
Jetzt gerade hat den auf 19 meinen Buccaneers, egal. Ja.
Kommen wir zur zweiten Position. Defense Tackle bzw. Interior Defense of Line, auch dieser Draft, liefert da dieses Jahr eine unfassbare Tiefe, vor allem auch mit Jungs, die Measurements mitbringen, die performt haben, also Edge und also komplette D-Line, alles in der Front 4 in den Trenches, Front 3 in den Trenches, kann einfach gut besetzt werden. Dafür dann aber eine schwächere Free Agency Class, aber auch, bin ich auch wieder voll dabei, es ist halt einfach schwierig, da einen Top-Guide zu bekommen. Alles auf der D-Line soll ja gebunden werden. Edge Defender gibt es halt 2, aber nur so einen Premium-Dreier-Technik Rusher hast, wie ein Chris Jones, wie einen Dexter Lawrence, wie jetzt auch bald einen Kader etc., dann möchtest du den einfach halten. Die Free Agency Class bestand bei mir noch aus Osa Odighizuwa von Dallas, dann Milton Williams und Levi Onwuzurike von Detroit Lions.
Aber wie gesagt, der Dallas-Dude
ist raus und da endet dann eigentlich auch die Free Agency Class noch. Für mich gibt noch Calais Campbell, der noch einmal mit dabei ist, ein alter Veteran so, ne? Aber der war jetzt bei mir in der Lösung nicht mit dabei, der kommt gleich bei Valentin.
Also muss generell sagen, Free Agency ist...
Und Puna Ford übrigens auch noch.
Genau, Puna Ford hat mich jetzt auch gleich noch mit reingeworfen. Die Tackle Free Agency Gruppe, die ist wirklich schwach, ne? Also auch hier hast du wieder, du hast einen Milton Williams, du hast einen BJ Hill, einen Puna Ford hat ich jetzt gerade mal genannt, das sind alles schon, sind Lösungen, die in der Spitze schon attraktiv sind, aber danach ist halt echt schwerste Ebbe angesagt. Ne? Das viel halt, wo ich halt auch wieder sage, okay, ich erkenne Leute, die du für eine Rotation einbauen kannst, ne? Aber ich habe gestern gleich mal bei PFF geguckt. Ich glaube, Calais Campbell war der 5th-best-gerankte D-Tackle. Der Mann ist 38,5. So, also ich will, das soll jetzt kein Altersshaming sein oder so, aber das zeigt halt so ein bisschen.
Ey, es gibt Leute, die schaffen das halt, ne?
Ne, es ist absolut, da brauchen wir gar nicht reden. Es gibt diese Unicorns, ne? Aber es zeigt so ein bisschen die Tiefe. Sebastian Joseph Day, DJ Jones, Tia Tart, das sind alles so. Sean Wharton, das sind also so Leute, die du tendenziell dann kriegen kannst, deswegen habe ich auch auf einfach nur geschrieben. Ich finde, in der Spitze gibt es 3-4 interessante Namen und danach, bevor ich irgendeinen von den Jungs anpacke, werfe ich sogar extrem viele Pfeile in Runden 3, 4, 5 auf von mir aus die Tackle 10 bis 15 im Draft.
Das Problem bei Calais Campbell ist, dass der nur auf Platz 42 ist, was auch die Snaps angeht bei den Defense Tackles, ne? Ja. Und du möchtest ja, ich sag mal, kommt darum, wo du stehst, aber du möchtest ja auch eher jemanden haben, der dann auch viele Snaps nimmt, ne? Also wenn wir zum Beispiel Chris Jones angucken, ja. Jalen Carter, die 2 der 3 Top Nose-Tackles, Cameron Hayward, die sind eher, also die fangen ab 838 Snaps an und gehen dann bis zur 1067, klar. Jalen Carter auch mehr Spiele gemacht oder klar. Chris Jones auch, aber das ist trotzdem, ne? Du willst jemanden haben, der auch die Made Buike übrigens auch, das sind Leute, bezahlen willst und das kriegst du eher im höheren Alter etwas schwierig aus dem Haus. Absolut. Aber dann noch dafür sind es halt diese Must-Call-Guys. Lass uns zur Rookie-Class kommen.
Für mich ist übrigens Puna der Dude, den ich mir auf jeden Fall holen würde, wenn ich Geld habe. Puna Ford, Gutmann in der Mitte. Wen magst du?
Draft. Ist eine sehr interessante Class. Also mir gefällt die Interior Class besser als die Edge Class. Ich glaube, dass ich gefühlt da mehr interessante und Impact-Player rausbekomme, als wir bei den Edge-Classes bekommen, beziehungsweise vielleicht auch garantierte Spieler an Nummer 1. Und da bleibt er auch. Und ich war erst sehr kritisch. Da habe ich mir nochmal alles angeguckt, bin nochmal in mich gegangen, habe mir nochmal alle Dateien und die Productivity angeguckt. Ist Mason Graham, der Defense-Tackle von Michigan. Einfach, schaut euch den an, bringt die Maße mit, ist 6'4 groß, 310 Pfund, also 140 Kilo. Was ich daran aber interessant fand, und das ist dann... Ich glaube, dann schon ein Gamble, den man nimmt, ist ultra smooth, quick, hat ein sehr schnelles laterales Movement, ist sehr schwierig aus dem Gap rauszuprügeln. Also selbst im Double Team siehst du, dass sich da wenig bewegt, vielleicht mal 1-2 Yards, dass er das Double Team bindet, dass er das Double Team bricht, dass er eine richtig gute Tackling Rate dann auch hat. Wenn er seine Opportunities bekommt im Pass Rush im 1 gegen 1, sieht das auch ganz ordentlich auch, hat ein gutes Pass Rush Rate. Ich glaube, hatte eine Pass Rush Rate letztes Jahr von 13,3%, davor das Jahr von 16,3%. Ist nicht ultra hoch und bin ich auch ehrlich, sah auf dem ersten Moment nie so ultra special aus, aber es sind immer wieder Ansätze, wo ich gesagt habe, er ist von den Interior Linemen oder von Interior Linemen, die man gesehen hat, einfach grundauf solide. Also was will ich da haben? Es gibt wenig, was dir nicht an seinem Tape gefällt. Es gibt ganz wenig Momente, wo der Mann out of position ist und dann glänzt er noch in gewissen Situationen. Gab zum Beispiel eine Situation gegen den Guard von Ohio State, der auch in ersten Runde wahrscheinlich geht, ist im Spiel letztes oder vorletztes Jahr gewesen, beim Play-Action-Pass im 1 gegen 1, lässt den komplett nass ausstehen, dippt einmal runter, ist direkt beim Quarterback. Dass du einfach siehst, er hat die Produktivität und ich möchte gerne sehen, was passiert, wenn dieser Mann mehr Pass-Rush-Opportunities auch bekommt und auch gezielter diese Pass-Rush-Opportunities nochmal gesetzt bekommt. Wir kennen Big Ten, ist nicht unbedingt die Passing-Liga, ne, spielst viel den Run und das ist dann auch dein Bread and Butter. Also das gefällt mir sehr und da gibt es wahrscheinlich auch eine Upside. Gleichzeitig bin ich gespannt, ob das Upside bei ihm da ist, weil viele sehen ihn halt als Pick 4, 5, 6, also ganz, ganz weit oben, als erster Spieler nach Jalen Carter, als Blue-Chip-Prospect. Ich bin noch nicht ganz sold darin, dass er das Ceiling hat von einem Aaron Donald, einem Damakong Su, Chris Jones und Lawrence. Also, dass wir reden da von Blue Chip und ich bin, Valentin ist ja immer Freund davon zu sagen, okay, wenn ich den Top 5 picke, musst du All-Pro werden. So, ist einfach so. Also, wenn der erste Defense-Tackle ist an dem Spot, dann musst du All-Pro werden. Da muss ich mir noch mehr angucken, um das zu bestätigen, ist aber, wie gesagt, definitiv der erste und für das Team gut. Dann haben wir für mich auf der 2 Derek Harmon bei den Rookies. Das ist ein Defense-Tackle von Oregon, ähnliche Size, übrigens auch wieder 6'4", 3'13", hat eine bessere Wingspan nochmal, unfassbar athletischer Typ, siehst du auch auf dem Tape, hat dies ja ein richtiges Breakout-Jahr gehabt, ist ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen spritziger, ein bisschen athletischer, auch ein geiler Typ oder geiler Spieler. Dann haben wir noch Walter Nolan von Ole Miss, etwas kleiner, sehr violent, ein Spieler, erst 21 Jahre alt, super aggressiv, siehst du, hat einen krassen Motor, wird dann aber öfters aus dem Gap rausgeschoben, als ein Graham das wird. Und das siehst du einfach ein bisschen unerfahrener, ein bisschen raw, aber trotzdem einfach spannend, also ein sehr, sehr, sehr spannender Spieler und sehr, sehr spannendes Tape mit viel Upside, einen krassen Push-and-Pull-Move. Und dann haben wir noch einen Defense-Tackle von Michigan, nämlich Kenneth Grant. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, warum ich auch bei Mason Graham war. Kenneth Grant, Mason Graham werden beide in der ersten Runde projected. Dann gibt es noch einen Defense-End, der Stewart, auch ein Top-10-Edge-Defender. Und nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein First-Round-Pick auf der Edge oder ein Second-Round-Pick von Michigan, je nachdem, wie sich das ausspielt. Das ist eine sehr loaded Defense-of-Line. Dass da irgendeiner von dem anderen profitiert hat, ist sehr wahrscheinlich. Aber Kenneth Grant dann auch, eine 6'4", 320 Pfund, also ungefähr die Maße von Graham. Ein bisschen älter als Graham, aber einfach im Run-Game unfassbar solid, hat dafür nicht den Pass-Rush, ist da decent, ist aber athletisch auch selten out of position, einfach Sound-Football-Spieler, Tape sieht gut aus und das gefällt einem einfach. Ich glaube, das sucht man dann auch auf der Defense-Tackle-Position und deswegen habe ich dann auch das Ranking gemacht. Bei mir kommt kein NFL-Guy rein, die wollen alle Geld haben, die wollen alle bezahlt werden. Ich nehme, egal was ist, einfach einen Defense-Tackle. Graham auf der 1, Derek Harmon auf der 2, Kenneth Grant oder Walter Nolan, je nachdem, was für ein Projekt ich angehen will. Wenn ich jetzt einen Plug-and-Play-Spieler haben möchte und ich sage, ey, ich habe Probleme im Run-Game, New York Giants, Zwinker, ne, und Kenneth Grant fällt mir lucky Ende erster Runde rein oder Anfang zweite Runde, werfe ich den Pick hundertprozentig drauf.
Das wäre übrigens ein Punkt, den ich jetzt heute hier auf jeden Fall reingeworfen habe. Macht euch drauf gefasst, dass irgendjemand in Runde 2 und ich glaube nicht nur ein Team, die werden, ich glaube, die Tackle ist die Position dieses Jahr, wo du also wurde sogar klar, du wirst oben diese Top-Jungs haben, diese, ne, Graham, wie du zum Beispiel gerade genannt hast, aber ich glaube, es wird Teams geben, die in Runden 2 und 3 einfach aufgrund der Hülle und Fülle, die es auf D-Tackle dieses Jahr gibt, Leute finden werden, wo wir nächstes Jahr überlegen werden, ob wir die nicht im Redraft sogar noch tendenziell einen Ticken weiter nach oben schießen wollen.
Eine sehr interessante Class, wie gesagt. Also das ist dann einfach Präferenz und dann gehe ich auch gar nicht auf die, weil mir gefällt. Also Milton Williams hat ein Breakout-Jahr gehabt, dann aber auch da sind wir wieder beim Punkt spät. Breakout-Jahr gehabt in der Loaded Defense Line. Schau mal, wie das bei Hargraves war, bei den 49ers. Ist verschwunden im Endeffekt. Ja. Danach hat meiner Meinung nach sein Contract nicht outplayed. Da nehme ich dann lieber die günstigere Lösung, anstatt dann da vielleicht einen Defense-Tackle überzubezahlen, der dann nie die Productivity hat. Valentin hat es ähnlich zu mir. Valentin hat Mason Graham auf der 1 als Topspieler. Dann hat er Milton Williams tatsächlich konträr zu mir. Und dann hat er auf der 3 Derek Harmon. Ich habe die Defense-Tackles dann auch genauso gerankt. Und dann bei Must-Call Geist, Calais Campbell, Puna Ford und, fand ich geil, Aeneas Pebles. Peebles, ich muss mal gucken, wie der ausgesprochen wird, Defense Tackle von Virginia Tech, hat das höchste Pass-Rush-Win-Rate aller Defense Tackles.
Ich wollte gerade eben sagen, ich habe bei Graham eben Huhu gesagt, bei einem Rate, der gar nicht mal so geil war.
Bei Pass-Rush?
Was hast du gesagt, was hatte der bei Pass-Rush-Win-Rate?
Irgendwas der mit 13, ne? Peebles?
Bei Graham hatte ich gerade eben gesagt.
13,3. Das ist okay. Das ist voll okay. Also ich habe das noch mit dem Jahr davor. Also rankt immer noch in der Top 10 aller Defense-Tackles, die ich, muss mal gucken, wen ich alles nachgeguckt hatte, aber ich habe immer mindestens Snaps und mindestens Opportunities und sowas genommen. Das ist, ich finde das völlig okay.
Ach, ich sehe gerade, Virginia Tech, Aeneas Pebles, heißt nicht Pebles? Pebles? Pebles?
Pebles.
Pebles. Das ist doch safe ein International, oder?
Nein.
Ist das kein International?
Nein. Ist kein International, aber, was ist der liebe Mann? Es ist ein Teammate von unserem zukünftigen Gast beim College Corner, jetzt habt ihr es gehört, Hannes Hammer. Und Hannes Hammer habe ich dann gestern geschrieben und habe geschrieben, ey, du kennst den doch, kannst du mir was über Pebles sagen? Und zwar hat der Typ ein, ich glaube, 90er PFF-Grade im Pass Rush, ist aber nur 6 Foot groß, also maximalst undersized. Also
der nächste Aaron Donald? Sollen wir direkt die
Aaron Donald machen? ist deutlich größer. Aaron Donald ist, glaube ich, 6'3". Ja?
6'3", okay. Also, ja, aber dann brauchen wir, das ist der kleinere Aaron Donald.
So, pass
wir
auf.
Brauchen die Story.
Aeneas Pebles ist 6 Foot, 282 Pfund, ist in keiner, also es gehört zu den 3-Prozentil, was die Height angeht, 44-Prozentil im Weight, 15-Prozentil im Arm, 13-Prozentil in Span, 37-Prozentil in Hands, hat keinen hervorragenden Combine gehabt, also überall maximal unterdurchschnittlich, gehört teilweise zu den schlechtesten 3%, vor allem was Height angeht, aber guck dir das Tape an, Junge. Absolute Maschine, krasser Pass-Rush, krasse Moves und ich habe dann Hannes gestern geschrieben, habe dem Namen geschickt, meinte, was kannst du mir über den erzählen, gib mir mal ein paar Infos bitte. Hat der Hannes mir sofort eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, ey, die Size täuscht, aber dieser Mann ist unfassbar schwierig zu blocken und der ist unfassbar technisch versiert. Er meinte, er ist wahrscheinlich der technisch versierteste D-Liner, den er kennt und er meinte, vor allem als O-Liner mit der Quickness, die dieser Mann hat, Downblocks auf dem, wenn der im Gap drin ist, wenn der deine Hände wegschlägt, meinte der ist richtig gut, der ist gritty, das ist just ein tough-ass Football-Player und er sagt auch ein absoluter Sleeper. Ich habe ihn definitiv nicht in meiner Top 3, weil ich bin letztes Jahr mit einem Spieler, den ich auf Tape sehr geliebt habe, der anders heißt. Ich will nicht sagen auf die Schnauze geflogen, aber der kommt noch. Also ich glaube auch, dass da immer noch werden wird. Aber ich weiß, was Valentin meint, guckt euch den mal an. Rein als Pass-Rusher, richtig krass. Also richtig, richtig krasse Moves. Und das beschreibt dann auch die Class. Also der ist gerankt als, ich glaube, 32. Defense End, so Defense Liner, Edge und Interior als Consensus Board. Und das ist ein Spieler mit einem richtig guten Pass Rush. Und der ist in der 30er Zone, weil einfach diese Class sehr loaded ist.
Ja, deswegen auch von meiner Seite aus. Es gibt diese zwei, drei Namen, die ihr gerade schon genannt habt. Milton Williams, Puna Ford, BJ Hill und danach. Wobei es, wie gesagt, auch genug Argumente für Teams gibt, einfach direkt auf den Rookie zu gehen, wenn du einen Top-End-Rookie bekommst. Ich bin gespannt. Aber wie ihr es gerade schon gesagt habt, wenn's so Dudes da auch noch gibt, in der eh schon krassen Klasse. Also nochmal zur Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal erwähnt gehabt. Beim diesjährigen Combine wurde der Rekord gebrochen, was die Tackles angeht. Ne? Also die Verhältnismäßigkeit war unfassbar zu den Vorjahren. Also es gab sehr, sehr viele davon. Dementsprechend.
Make defense tackles great again.
Ja, und halt deine Line jung und frisch. Weil ich glaube, das ja auch, muss man ja auch einfach nochmal sagen, dass das eine Positionsgruppe ist, die einen relativ krassen Verschleiß auch alle irgendwann hat, ne? Muss man einfach sagen. Die gehen jeden, das ist ja eine der Positionsgruppen, die wirklich jeden Snap einfach in den Handfight reingehen.
Naja, deswegen müssen die Leute, ist das auch zum Beispiel ein krasser Knock bei ihm, dass der wird es wird schwierig für den seinen Three-Down-Defense-Tackle sein, jetzt eben bei dem Defense-Tackle von Virginia Tech, aber so ein Pass-Rusher oder sowas, dritte, vierte Runde, Alter, Interior-Pass-Rusher, wissen wir, wie wichtig es ist. Gib oder ihn, du schulst ihn auf dem Defense-End um. Kann der meiner Meinung nach, könnte der das Spiel mit seiner Quickness. Ja. So, Linebacker, gehen wir rein. Born, ja, vom Board, wurde ja perfekt bezahlt.
Yes, sir.
Sonst haben wir noch auf dem Board Nick Bolton von den Kansas City Chiefs.
Habe ich direkt, als ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht so, boah, das wäre so ein Free-Agent-Move. Ich hätte da bei vielen Teams einfach Bauchschmerzen, weil ich glaube, dass der ein Produkt einfach eines unfassbaren guten Ökosystems bei den Chiefs halt einfach gewesen ist. Ich weiß nicht wie, also welchen, das ist so wieder diese, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Sneed-Diskussion, die wir jetzt im Nachgang geführt haben. Also wie gut ist der Einzelspieler halt wirklich bei den Chiefs gewesen und wie gut sind sie einfach zusammen, weißt du?
Ja.
Das wäre so, also, so bei Nick Bolton meine ersten Bauchschmerzen, die ich direkt hätte.
Bauchschmerzen. auf jeden Fall, und das ist ja dann auch mal das Ding, Linebacker ist eine Luxusposition.
Absolut.
Da investierst du rein, wenn du die Kohle hast, und das predigen wir ja dann auch immer, dass du sagst, investier da rein, wenn du die Kohle hast, wenn du das über hast, also, oder du weißt, dass es funktioniert, bist im Championship-Window, wie zum Beispiel jetzt die Eagles, die eine junge Defense-Line haben, die auch dann irgendwann auch bezahlt werden muss, aber du sagst, ey, das sehr produktiv, genau wie beim Warner, also es ist nicht ein Schwarz-Weiß, mach's nie, mach's nur in gewissen Situationen.
Yep.
Ich tue mich da sehr schwierig, je nachdem, was ein Nick Bolton haben will, als Team hinzugehen und diesen Move zu machen und am Ende ein gutes Gewissen zu haben, dass das funktioniert. Ich finde, Nick Bolton ist jetzt auch nicht der überzeugendste Linebacker gewesen und auch nicht der überproduktivste, sehr guter Spieler in dem Kollektiv der Chiefs und hat auch völlig recht bezahlt zu werden. Ist aber dann für mich nur, wenn du wirklich die Kohle hast und sagst, Alter, das Missing Piece, und dann weiß ich auch nicht, ob Nick Bolton dann das Missing Piece ist, weil dann ist Nick Bolton auch weit weg von einem Bourne, dann ist Nick Bolton auch weit weg von einem Warner, meiner Meinung nach, was seine Qualität oder wie ich ihn, was er für eine Rolle angehen
kann. Also ich hätte Bauchschmerzen bei der Projection von PFF, 4 Jahre, 15 Millionen Average wäre so eine Sache.
Musst du haben.
Musst du, genau, die musst du haben, die musst du sacrificen können mit dem, ne, halt mit dem Wissen, beziehungsweise zumindest mit dieser Vorahnung, ey, er kommt aus einem System, was unfassbar funktioniert hat. Ne? Bei ihm ist halt der Punkt, er ist von den Free Agents halt der, von der Altersstruktur mit Ernest Jones, die unfassbar attraktiv sind, weil Ernest Jones 25 und Nick Bolton wird jetzt erst 25. Ne? Also das heißt schon, du hast hier zumindest, und das zeigt ja auch dann wieder so ein bisschen vom Value her, trotzdem die Möglichkeit im Vergleich zu anderen Positionen zwei Spieler zu bekommen, die in so einem Alter sind, wo du sagst, okay, da kannst du zumindest Geld drauf werfen, weil du die Hoffnung hast, dass sie körperlich noch so bereit und fit sind, dass sie halt spielen können und das beziehungsweise das Ganze auf einem guten Level spielen können.
Also Nick Bolton ist Linebacker 45 bei PFF. Ich weiß, dass uns jetzt viele Chiefs-Fans schreiben werden und sagen, nein, ihr seht das ganz falsch, Nick Bolton ist total wichtig fürs Team. Nick Bolton in einer neutralen Betrachtung einer Plattform, die keine Fanbrille aufzieht, ist Nick Bolton Linebacker 45.
Ja,
also wenn der Mann zweistellig Millionen verdient, also mache ich nicht, mach ich einfach nicht.
Ich
so,
auch
ne?
nicht.
Also vielleicht mal für ein Jahr und wenn er sich verpokert, so, ne, aber das...
Guck mal,
das,
wenn ich jetzt die Chargers bin, sag ich dir, ne, wenn ich die Chargers bin, schaff's mir eine gute Defense aufzubauen, die haben sehr, sehr viel Geld, ne, dann würde ich da zum Beispiel sagen, ey, ich kann mir vorstellen, mit 4, 5, 6 anderen sehr guten Spielern kannst du sehr gut funktionieren.
Eventuell. Ja.
Aber als jetzt den Green Dot Man irgendwo reinzustellen in Defense, die zum Beispiel letztes Jahr nicht gut war, würde ich massivste Bauchschmerzen haben.
Ja, es ist nicht der Needle Mover. Ist einfach nicht der Needle Mover und dann ist Linebacker die klassische Position, wo du mit jungen Spielern dich gut besetzt fühlst, also auch eine sehr schwache Linebacker Class, beziehungsweise die ist einfach oftmals nicht stark, ne? Entweder, also siehst ja auch Teams, wenn es funktioniert, verlängern oder die Leute, die rauskommen, sind noch nicht wirklich überzeugt. Es gibt noch Greenlaw, der mit dabei ist.
Ja, bei dem musst du halt auch sagen, die Verletzung ist nicht ohne, hat ja den Achillessehnenriss im Super Bowl gehabt und wird dann letztes Jahr irgendwann auch relativ schnell wieder auf Eis gelegt, als die 49ers wussten, okay, die Season, das wird hier nichts mehr.
Was potenziell sehr gut für mich sein kann als Investor da bei dem Ganzen, aber ich auch gleichzeitig sage, habe ich Bauchschmerzen. Ne? Ja. Es ist einfach so.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann gucken wir halt auf die Rookie-Class, wo ich glaube, du einfach immer einen guten Value-Day-One-Starter bekommst. Wir haben es letztes Jahr zum Beispiel bei Peyton Wilson gesehen von Pittsburgh. Sehr athletischer, interessanter Linebacker, der sofort eingesetzt werden konnte, sofort startet, sofort für dich spielt, auch für viele andere Teams. Haben wir dieses Jahr einen sehr interessanten Prospekt. Du wolltest ja in der Vorbereitung, hast du ja gesagt, ey, lass mal für jede Position den Zach Bourne finden oder in der Free Agency, ne? Und da haben wir ja gesagt, er ist sehr schwierig, das passiert alle 6 bis 7 Jahre. Aber es gibt einen Spieler, der das Spielerprofil von Zach Bourne hat im College.
Tell me.
Jason Walker von der University of Georgia, weil Jason Walker ein sehr versibler Linebacker ist, der an der Line of Scrimmage spielen kann, aber auch ein Off-the-Ball-Linebacker ist, was ja Zach Bourne noch ausgemacht hat, weil er ja normalerweise an der Line stand oder viel an der Line gespielt hat und dann zum Off-Ball-Linebacker geworden ist. Und das ist eine Rolle, die Jason Walker so schon eingenommen hat. Viel geblitzt worden, viel an der Line of Scrimmage gewesen, viele clean Pass-Rough-Moves gehabt, aber gleichzeitig auch klassisch Off-Ball-Linebacker gewesen, den Lauf verteidigt hat. Also sehr versatile, ist bei mir dann hier auch Linebacker Nummer 1, genau deswegen, weil ich glaube, dass wenn du einen Linebacker haben willst, heutzutage in der NFL, der, wo du hoch pickst und wo du sagst, ich möchte was besetzen, dann holst du dir einen Spieler, der viel für dich machen kann und der in vielen Positionen eingesetzt wird und der auch gezeigt hat, dass er sich da wohlfühlt. Also es gibt zum Beispiel, Pierce wird bei vielen auch als Linebacker, das ist übrigens auch hier eine große Diskussion, ne, weil ja. Linebacker ist bei vielen Linebacker, aber es gibt Edge-Defender, Off-Ball-Linebacker.
Also wir hatten vor der Sendung schon die Diskussion, wir mussten uns absprechen, wie wir jetzt
so, und dann gehen wir zum Beispiel auch auf die Bewertung, auf die Listungen, dann ist zum Beispiel Pierce war bei mir auf einer Listung, dass der Defense-End Edge-Defender von Tennessee, das ist kein Linebacker meiner Meinung nach, das ist ein Edge-Defender, ja. Kann aber als Linebacker bei manchen gewertet werden. Jason Walker ist dann halt ein Linebacker, weil er auch Linebacker-Raps nimmt.
Ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ne, aus persönlicher Football-Präferenz, wie ich Football gucke, ich hasse es, wenn Leute, die eigentlich Rusher sein sollten, dann halt irgendwie zum Outside-Linebacker. Es war ja so ein bisschen das Problem, glaube ich, damals bei Björn Werner auch, ne, der eigentlich ein purer Rusher war, der von den Colts dann zum Outside-Linebacker gemacht worden ist und die Leute nach teilweise droppen lässt. Hasse ich.
Ja, ist irgendwie auch nicht so groß zu finden. Aber wie gesagt, wenn ich dann drafte und hoch, dann Jason Walker, Versatility, der fühlt sich wohl. Ich mag das Tape, ich mag den Spieler. Dann Nummer 2 ist Jihad Campbell, Linebacker
von Alabama.
Klasse Alabama Linebacker, athletischer Freak, auch wieder in der Endposition, wie ich es letzte Folge bei den Running Backs gesagt habe. Die Athletik projiziert sich oftmals gut auf das Spielverhältnis. Wir haben es letztes Jahr gesehen bei dem Linebacker von Texas A&M, der zu
Jerrion Cooper.
Der es dann auch gefunden hat, der seine Athletik eingesetzt hat, weil du einfach wenig Kontakt zu Gegenspielern hast. Du kannst dich erstmal frei bewegen, dann hilft es einfach, deine Athletik auf den Platz zu bringen. Jihad Campbell passt für mich dann da auch wieder rein. Und dann noch zwei interessante Spieler. Ist einmal Barrett Carter von Clemson, ist dann aber wahrscheinlich auch eher jetzt Richtung späte Runde. Und das ist bei mir, ist es dann schon die...
Das sind die zwei übrigens Rookies, die du, zwei Leute, die im Draft sind, bei denen ich halt auch gesagt hätte, Jihad Campbell. Wobei ich bei Jihad Campbell tendenziell, glaube ich...
Das Problem ist, die covern meistens nicht gut, aber ja. das weitere, also auf der einen Seite covern die nicht gut, das ist immer ein Problem, aber auf der anderen Seite spielen die halt auch oftmals nicht gegen genug Teams, wo sie gut covern müssen oder werden genau. Oft nicht gefragt, covern. So, also die Coverage Grades sind da nicht gut, aber die Coverage Opportunities sind meistens auch nicht so hoch,
ja.
Wo sie das dann auch zeigen können. Ne? Spielst halt gegen so ein Team wie Tennessee in der SEC, die spielen dann halt so Formationen, wo der Ball einfach nicht in deine Area geworfen wird. Wo willst du da zeigen, dass du gut covern kannst? Heißt nicht, dass du es gar nicht kannst, aber es gibt sehr wenig Linebacker, die Inside-Linebacker, die in Coverage-Situationen kommen. Dann projizierst du halt einfach die Athletik auf das, was du von jemandem haben willst. Aber wie gesagt, ich gehe auf keinen einzigen Veteran, also Greenlaw, Verletzungshistorie. Ich gehe entweder früh auf Walker, den mag ich sehr, also den mag ich wirklich sehr, finde ich sehr interessant. Wie gesagt, versatil an mehreren Positionen. Dann gehe ich auf Campbell, einfach projiziere die Athletik oder ich nehme einen in der späteren Runde und gut ist.
Da gibt ja noch hier Carson Schwesinger von UCLA unter anderem, Danny Stutzman von Oklahoma und da hört es aber auch bei, also sagen wir es mal so, es ist so oder so eine Position in beiden Phasen, ne? Sowohl in der Free Agency als auch im Draft. Wenn du das Need hast, musst du für dich auf jeden Fall als Franchise einen guten und direkten Weg zu den Jungs finden, weil sonst landest du nachher in Lösungen wie Lavonte David, der wahrscheinlich auch nicht der schlechteste Linebacker ist, aber 35 ist Eric Kendricks. Weißt du, das ist halt so das Ding. Kriegst du es jetzt nicht in dem Draft, die zum Beispiel zwei oder drei von uns gerade genannten zu kriegen, irgendwo Richtung von, ich würde mal sagen, Mitte erste Runde bis Mitte zweite, werden diese zwei, drei Namen schon weggehen, die wir jetzt hier genannt haben, dann bist du halt einfach nachher irgendwann gezwungen, dich auf Devin Bush oder Kazir White zu stürzen, die deine Mitte halt einfach spielen. Ich finde das halt immer so ein bisschen das Absurde, ne? Die Position, man sagt ja immer von wegen, also da liegt nicht so viel Value drin, aber wenn dann de facto siehst, wer diese Position, die ja schon sehr, sehr schwer zu spielen ist, ne? Also Linebacker ist ja einfach unfassbar schwer.
Alles ist in der NFL schwer, ja, aber es ist deutlich einfacher als Defense End sein.
Findest du Linebacker? Ja,
100%.
Also ich habe immer das Gefühl, dass du als Linebacker halt ja schon auf so unterschiedliche Art und Weise getestet werden kannst. Ne? Ob du kannst ja auf einmal gegen den Slot spielen, du kannst gegen den Tight End spielen.
Machst also du aber also nein, also wenn du gegen den Slot spielst, dann bist du scheiße geschemt.
Ja, okay. Das ist eine andere Herangehensweise, so. Safe, ne? Aber deswegen.
Also
das war meine Erkenntnis. Es ist einfach mega schwer, halt einfach auch einen guten zu finden. Ne? Das ist einfach, fuck, guck dir die Listen an, es ist einfach unfassbar schwer. Es gibt keine Tiefe im Draft dafür. Es gibt in der Free Agency gibt so 3-4 Leute, wo ich halt drauf gucke, okay, bei dir würde ich mich gut fühlen. Bei allem anderen sage ich halt, ihr seid da, aber ihr habt alle eine krasse Weakness irgendwie für mich.
Ich sag mal so, es hat noch nie, hat in den letzten 15 Jahren der NFL, haben die ja die zwei All-Pro-Linebacker nicht, hatten dich nicht zur Top-Defense gemacht. Die haben dir immer geholfen.
Ja, genau.
Aber es hilft dir immer, das beste Set an Cornerbacks zu haben, das beste Set an D-Liner zu haben.
Ja.
Oder die zwei besten Edge-Defender zu haben. Das hilft dir deutlich, deutlich mehr als die beiden besten Linebacker zu haben, weil du einfach mehr Schnittstelle bist. Also einfach ist das alles nicht. Ne?
Ja,
das ist das Ding. Aber ich geb dir voll recht. Ne? Es ist wie immer, es wird halt so devalued. Aber am Ende ist es halt, wo du sagst, ey, die müssen halt immer noch leisten. Und wenn die leisten, sagt auch jeder, das hilft, ne?
Weil also vom Winkler haben sie gefühlt die größte Aufgabe, weil sie also 360 Grad halt spielen müssen, weißt du?
Schnittstelle halt, ne? Das ist halt, also, wenn man sich, ein Linebacker ist selten dafür da, einen Nummer 1 Spieler zu covern, außer er ist Fred Warner und ist überragend. Aber du bist ja oftmals die Schnittstelle, einen Spieler von der kurzen Route auf die Tiefe zu geben, oder du musst dafür da sein, wenn die D-Line den Job gemacht hat, halt zu clean. Also, ja. Wenn alles, du bist halt immer irgendwie dafür da, den Job entweder weiterzugeben, aber du bist selten, das ist vielleicht ganz gut, du hältst nicht das größte Risiko im Zaum als Linebacker.
Ja, das
machen immer
das
andere.
Das finde ich ganz cool.
Also wenn die D-Line verkackt, kannst du als Linebacker nichts machen. Wenn die D-Line richtig gut spielt, dann hast du eine Chance und dann siehst du ja schon wieder, wie diese Position funktioniert. Gleichzeitig auch beim Passing-Game. Also du hast sicherlich deine kurzen Zonen und auch deine Medium-Zonen und auch in der Temperatur hast du mal was Tiefes, klar. Also es ist nicht alles schwarz-weiß. Aber gleichzeitig ist es auch so als Linebacker, dass du nie das größte Risiko im Zaum hältst. Den Nummer 1 Right Receiver outside, das Deep Threat für den Touchdown, ist nicht dein Job. Dein Job ist, wenn er in In-Route läuft und 5 Yards Slant, dass du den halt einen Tackle machst und dann hast du die Diskussion, OCDC, wer hat den Rap jetzt gewonnen? So in der Art, ne? Heißt nochmal nicht, dass du unwichtig bist. So. Das möchte ich immer noch sagen. So, nächste Positionsgruppe. Kommen wir zu den wichtigen Leuten. Jo. Wenn wir es so sagen. Die Cornerbacks.
Aber auch nur bis sie 27 sind oder 28.
Ja, so. Pass auf. Nämlich die Cornerbacks. Nicht nur eine interessante Rookie-Class, sondern ich denke auch eine interessante Free-Agency-Class. Wir haben für mich als Premium-Free-Agent DJ Reed von den New York Jets. Wir haben, der ein bisschen in Schatten gestellt wird oft von Sauce Gardner, aber ich glaube, dass dem gar nicht gerecht wird. Dann haben wir Charvarius Ward von den San Francisco 49ers und ein Rasul Douglas von den Bills, wobei Rasul Douglas und Ward beide Ende 20 jetzt sind und dann auch in dem Vertrag an diese 30 gehen. Und das ist ja das große Problem bei Cornerbacks, dass, wenn man sie ja projiziert im hohen Alter, wenige von denen es schaffen, noch auf Top-Niveau zu spielen. Gibt dann immer wieder die Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Stephon Gilmore, der einfach Jahr für Jahr immer wieder am Start ist und parat ist, ist aber dann einfach nicht die Norm.
Also für mich ist es die wahrscheinlich stärkste Free Agency Positionsgruppe, die wir überhaupt finden. Muss man einfach mal sagen, du hast oben Namen DJ Reed, Charvarius Ward, Rasul Douglas, das sind wahrscheinlich so die drei Primer, aber Leute, die sich da absolut nicht verstecken müssen. Ne? Und wie gesagt, wir reden jetzt bei den drei da oben, 28 Jahre, Charvarius Ward 28, Rasul Douglas 29,5. Und danach kommen noch Leute, Byron Murphy, Carlton Davis, Asante Samuel Jr., Mike Hilton, Stephon Gilmore, Jonathan Jones, Nate Hobbs, Paulson Adebo, Christian Fulton, Isaiah Rogers ist auch noch am Start. Also das sind,
Milton hast du auch gemacht, ne?
Milton ist aber D-Tackle, ne?
Milton Slot.
Milton Williams meinst du?
Mike Hilton.
Genau, der ist der Slot, genau. Aber es gibt so viele, in meinen Augen, gute Lösungen, auf vor allem in guten Altersstrukturen, zwischen 26 und 29. Klar, das ist jetzt auch wieder so diese Absurdität in der NFL. Die Jungs haben ab dem Moment mit 7, 28 teilweise Probleme, ihre neuen Verträge, zumindest langzeitmäßig, einfach zu erhalten. Was aber halt einfach die Möglichkeit jetzt dieses Jahr gibt, einfach für Teams zuzuschlagen, die es halt notwendig haben. Und on top muss man ja einfach sagen, dass es dann noch wirklich Prime-Optionen einfach auf im Draft gibt, ne? Ob es jetzt ein Hunter ist, ob es ein Johnson ist, ob es Barron ist, Thomas, Hairston, da sind genug geile Leute dabei. Also für mich ist einfach die Überschrift bei der Cornerback-Gruppe: Es ist ein unfassbar gutes Jahr, um scheiße auf Cornerback zu sein und jetzt zu investieren.
New York Giants, baby.
Ey, das habe ich auch. Das war so.
New York Giants, baby, here we come.
Chips, Junge, werft sie rein.
Ja, aber es ist ja so. Ich würde mich bei New York Giants nicht wundern, wenn du den Move auf Quarterback gemacht hast, um jetzt kurz Giants Talk zu machen, weil das beschreibt es ja sehr gut, dass du deine Kohle in die DBs rein investierst und dann im Draft noch am Tag 2 dir einen Edge Defender oder einen D-Tackle holst, dann bist du, hast du den kompletten Value, kann man hier vielleicht auch mal geil beschreiben, ja, der Value dieser Class ist auf diesen Positionen, wenn du es schaffst, dieses Jahr da deine Moneten rein zu investieren in die Free Agent Class, yes, der Cornerbacks und im Draft auf die D-Line und da kriegst deine frühen Picks in die D-Line und deine, oder möglichst frühe Picks in die D-Line und deine Kohle in Cornerbacks, bist du gut bedient. So, absolut. Das ist der Fahrplan. Kommen wir gleich übrigens zu den Safeties. Ist ja ähnlich so. Ich gebe dir voll recht auf der einen Seite, sage aber auch, weil ich ja auch ein großer Vertreter und großer Freund von Top-Cornern gleichzeitig bin. Also wenn du kannst, sag ich dir, holst du DJ Reed. Ist meiner Meinung nach ein proven NFL-Corner im guten Alter. Also wenn ich von 3-4 Jahren rede, ich glaube 3 Jahre kriegst du, wenn nicht 2, kriegst du auf jeden Fall raus. Ein drittes Jahr ist dann noch die Eventualität. Kriegst vor allem einen Spieler, ich sag mal so, ich habe viel von DJ Reed gesehen, ich habe wenig über ihn gehört, ist kein Troublemaker, ist keiner, der irgendwie krass Flaggen zieht.
Also ganz ehrlich, wenn jemand angepisst ist nach mehreren Jahren bei den Jets und dann irgendwann für sich sagt, so, mir reicht die Scheiße, ich will jetzt hier weg, dann habe ich zumindest ein gutes Gefühl, dass der hier eine sportliche Ambition hat.
Ja, dann Travis Hunter, also Travis Hunter ist der Cornerback, also wenn wir hier über die Cornerback-Class reden, dann kommt der Nummer 2. Selbes Argument, was ich bei den Receivern gesagt habe, ist one of one, ist ein one in a million Athlete, diesen Menschen, diese Art Athlet, diese Art Mensch. Und das möchte ich übrigens auch nochmal sagen, auch Travis Hunter. Ich empfehle jedem Mal, sich mal die Story von ihm anzugucken, jedem Mal sich anzugucken, wie er selber in Interviews wirkt, in verschiedenen Formaten. Ja, das ist ein Grund auf sympathischer junger Mann, also wirklich Grund auf, wirklich, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, den Weg, den der gegangen ist, die Art und Weise, wie er es gemacht hat.
Respektvoll vor allem, muss
man sagen. Ist unfassbar respektvoll. Klar, mit Show, mit Star-Potenzial, aber alles so, dass es gut gemanagt war von ihm, dass es nie einen krassen, also gibt nicht nur, dass es keinen krassen Skandal gibt, sondern ich sage wirklich, jedes Mal, wenn ich den sehe, gibt mir einfach ein gutes Gefühl, gibt mir ein sehr professionelles Gefühl, deswegen setze ich voll auf den. Ich glaube, das macht ihn dann auch zum Premium-Blue-Chip-Prospect.
Also wenn wir, glaube ich, den Draft angucken und wir würden es ist jetzt schwer, Positionsgruppen wegzustreichen und so. Das ist der beste Spieler im Draft. In meinen Augen. Travis Hunter weiterhin. Travis Hunter, wenn du Travis Hunter kriegst, ist es wahrscheinlich der, wo du jetzt drauf guckst und einfach sagen kannst, ey, das ist derjenige, der auch über die 3-4 Jahre, die im College gewesen ist, konstant eine positive, gute sportliche Storyline geboten hat, ne? Also, bei ihm ist ja das Besondere, dass er als Top-Prospect ja damals auch noch mit zu Jackson State gegangen ist, er hat sich einfach für diesen Prime-Weg entschieden und er hat den Prime-Weg ja ausgelebt bis zum Ende.
Der hat einfach, also wirklich, der Travis Hunter ist seinen eigenen Weg sein Leben lang gegangen und hat das einfach durchgezogen, ohne das so Leuten in your face zu geben. Und wie gesagt, der krasseste Moment, finde ich, der seinen Charakter beschrieben hat und auch wenn man es in die Öffentlichkeit zieht und das ja dann nochmal so ein paar Leute einen Beigeschmack hat, aber die Art und Weise, wie er es macht, das ist ein junger Mensch aus einer neuen Generation, der versteht, wie es funktioniert, seine eigene Marke aufzubauen.
Ja, genau das.
Weil darum geht es am Ende, auch deine Marke aufzubauen und eine Legacy zu hinterlassen, mit der du wie Deion Sanders Millionen jedes Jahr weiter verdienen kannst und deine Familie und das auch da. Travis Hunters Familie kommt aus einer schlechten Gegend, aus Florida. Die Mutter ist extra umgezogen, damit der Junge in Ruhe Football spielen kann, weil es in seiner Gegend sehr, sehr viele Probleme gab und mit Kriminalität, mit allem drum und dran. Und darüber spricht er auch in der Doku und sagt auch, wie dankbar er seiner Mutter dafür ist, dass sie damals gewechselt sind. Kann auch sein, ne, weiß man auch nie, ob die Highschool dann damals da geholfen hat, wohin ist. Aber da geht es einfach darum zu sagen, dass der nicht die einfachste Kindheit hatte und jetzt einfach alles dafür tut, damit er rauskommt, geht seinen eigenen Weg und hatte mit Erfolg. Und nochmal, ne, er hatte einen 86,3er PFF-Grade in der Offense und auf defensiver Seite, was ja jetzt seine Hauptposition ist, hat er dieses Jahr einen 88,2er Grade und einen 90,3 Coverage Grade gespielt und ist einfach ein unfassbarer Athlet. Deswegen riesen Fan davon. Und dann müssen wir uns unterhalten, ich glaube, das werden wir dann in den Folgen noch machen, zwischen Platz 2 und Platz 3 bei den Rookies, das ist Will Johnson von Michigan. Uh-huh. Und auf Platz 3 ist Jadai Barron von University of Texas. Valentin hat Jadai Barron nämlich vor ihm und sieht den ganzen...
Vor Johnson,
Valentin.
Da freue ich mich auf die Folge.
Valentin erwähnt Johnson nicht mal in seiner Auflistung. Also er hat auch DJ Reed auf 1 bei den Cornerbacks, dann Travis Hunter, dann Jadai Barron. Ich habe dann Will Johnson und dann Must-Call-Guys, Mike Hilton, Carlton Davis, der auch noch mit dabei ist und dann Rasul Douglas und erwähnt Will Johnson nicht und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal offen, weil...
Ich glaube, ich würde sogar Hunter vor DJ Reed übrigens setzen, einfach wegen dem Ding.
Wenn ich drankomme...
Guter Punkt, wenn ich drankomme.
Ich bin aber dann ein bisschen dann getreu meinem... Ja, ich bin getreuer meinem Argument geblieben und habe gesagt, DJ Reed ohne Trade Compensation, garantierten Corner, will ich machen. Kann aber voll, also ich bin wahrscheinlich, auch wenn ich mir mehr Travis Hunter nochmal angucke, bin ich wahrscheinlich auch voll dabei, Travis Hunter vorzuziehen.
Travis Hunter ist einfach so dieses, das Problem ist, auch ein letzter Satz zu ihm ist halt, wenn man sich aktuell so sein Tape ankommt, guckt, ist halt echt, man muss alles ausblenden, was der Journalismus versucht, einem jetzt gerade animalisch zu reden, weil wenn du rein Tape dir anguckst, da kann keiner auf die Idee kommen, dass das keine gute Idee ist. Und vor allem, wenn du halt noch den Kicker nach oben hast, dass du sagst, es wird vielleicht einzelne offensive Sets geben oder schon offensive Situationen geben, wo du den halt einbaust. Und wenn es einfach nur als Stresser für die gegenüberliegende Defense ist, weil sie in dem Moment sich darauf einstellen muss, dass irgendwas kommen kann.
Und ich glaube, die Diskussion rund um Travis Hunter ist ja noch nicht vorbei, ob er nicht doch vielleicht offens spielt. So, ne?
Also, ja. Was meint ihr damit? Ne? Dass er das schon ich glaube, es wird ein Two-Way geben, es wird keine 100% Snap-Rate geben, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der Corner spielen wird und es immer wieder in offensiven Drives, wenn jemand einen Drive hat von 12 Plays, dass wir auch da 4 Plays mit Travis Hunter erleben werden.
Ich sag dir ehrlich, also jeder, der Travis Hunter hatet, ich sag dir, der ist der feuchte Traum eines jeden Football-Coaches von der Highschool bis dann zur NFL. Und in der NFL, in dem System, wo das einfach nicht oft passiert, sagen Leute, boah, ja, kann ich nicht machen, aber erinnern sich an ihre Highschool-Zeiten, erinnern sich an diesen einen Dude, den hatte ich auch in der Highschool, das war bei uns, ich müsste Genasic gewesen sein, der einfach jede Position spielen konnte, der alles gemacht hat, was der Coach ihm gesagt hat und alles gut gemacht hat und der war der feuchte Traum meines Highschool-Football-Coaches, weil er gesagt hat, Digga, das ist ein geiler Football-Spieler. Ja. Oder wir hatten auch einen anderen, mein Bruder gespielt, das war der Fullback, ich glaube OD hieß der. Der hat Fullback gespielt, der hat Tight End gespielt, der konnte Ball fangen, der konnte blocken, der hat Defense Line gespielt, der konnte so ein Kickoff-Team stellen, das ist einfach ein geiler Football-Spieler. Das ist einfach der feuchte Traum, wenn du auch Travis Hunter siehst, wie der tackelt, der wirft seinen Körper rein, der fängt den Ball, der macht alles richtig, der fuckt nicht ab, hat keine Skandale, das ist der feuchte Traum eines jeden Football-Coaches so. Und ich bin gespannt, aber wie sich das Ganze dann ausdiskutieren lässt rund um die Cornerback-Position mit Valentin. Scheint hoch bei J.D. Barron zu sein von der University of Texas. Letzte Position, einmal die Safeties. Auch da haben wir wieder eine sehr starke Free-Agent-Class und da bin ich jetzt einfach mal gespannt bei dir, wie du dazu stehst. Wir beide sind ja auch, ich will nicht sagen, Opfer davon geworden, dass man letztes Jahr hat einen Top-Safety gehen lassen, der jetzt top-performt hat, und Xavier McKinney, also ähnlich wie bei den Runningbacks, hat es sich für ein Team gelohnt, da zu bezahlen und da zu investieren. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine sehr starke Class, unter anderem Javon Holland, der mit dabei ist, in Cameron Bynum, der mit dabei ist, in Talanoa Hufanga, der mit dabei ist, der viel verletzt war, aber auch schon auf Top-Niveau für die 49ers gespielt hat.
Den Dude, ich liebe seinen Stil.
Wie gehst du hier vor? Gehst du den GM-Weg, den man einschlägt und sagt, ich will da günstiger werden und ich kriege auch produktive, gute Spieler im Draft, oder sagst du, ey, das ist die Class, wo ich jetzt einfach mal meine 10, 12 Millionen in die Hand nehme und diese Jungs dann verlängere, beziehungsweise meine vielleicht 40 Millionen auf 3 Jahre gesehen?
Das Ding ist halt, mit Javon Holland hast du halt oben an der Spitze schon jemanden, wo du sagst, 25 Jahre alt, gibt mir einfach sehr, sehr viel. Ja? Da wirst du aber sehr, sehr teuer für bezahlen müssen. Spotrack hatte da jetzt ein Contract projected von 4 Jahren mit 19,5 Millionen Average pro Jahr. Ist halt, da sind wir wieder bei der Diskussion. Wenn du in einem Spot bist, wenn du ein Team bist, was einfach hinten jetzt gerade dieses Missing Piece braucht, dann gehst du da rein. Sag ich dir ganz ehrlich, 25 Jahre alt ist ein super Alter dafür, dass du einen gestandenen Spieler kriegst. Und ich finde aber, nach Javon Holland geht das Ganze...
Muss halt ein richtiger Fit sein, ne? Ich finde es erschreckend, was Javon Holland für einen Abfall hatte vom letzten Jahr. Siehst ja wieder, was die Position ausmacht. Aber wenn ich zum Beispiel die Saints bin, die Kohle nicht haben, das Vic Fangio-Scheme auch spielen, dann ist Javon Holland für mich Pick and Play. Da sage ich so, Digga, top. Selbst, ich sag dir sogar ehrlich, ja, wobei lohnt
haben
sich
die Vikings Kohle? Gut, Cameron Bynum ist ja zumindest müssten sie.
Anderes System. Die Frage, ich habe mich gerade gefragt, Eagles vielleicht die Kohle hätten für.
Ach, das ist ja wirklich, sorry.
Giants vielleicht auch nicht uninteressant.
Sorry, ich habe mich gerade auch Fangio mit Kollege Flores verwechselt, Entschuldigung. Also ich sag mal so, aber es gibt zumindest, sagen wir es mal so, es gibt für die, wenn du, dann nehmen wir es mit rein, wenn du den Fit hast, gibt es die Möglichkeit, oben halt einen Splasher zu machen. Und danach muss ich sagen, ist die Klasse, ist halt die Free Agency auf Safety halt so, sind einfach Leute bei dir, die dir holen kannst. Das ist niemand, der wahrscheinlich den mega Unterschied machen kannst, aber du findest Leute wie ein Justin Reed, ein Harrison Smith, die dir aber, glaube ich, das Play geben können, was du haben möchtest. Jeremy China ist auch noch da, Elijah Molden, Andrew Sisko. Also, ich finde, Average beschreibt es einfach. Die ist so slightly above average. Leute sind einfach da, die dein Team schon besser machen können. Wo du wahrscheinlich jetzt viele, das sind einfach so viele so Dudes, die so 2-3 Jahresverträge für kleine Nüsse halt annehmen können. Beziehungsweise Weiß ich nicht, also mich haut's halt nicht um, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich panisch drauf gucke und mir denke, oh, oh, jemand, der jetzt ein Safety-Need dieses Jahr hat, hat ein Riesenproblem. Du wirst halt nur...
Das hat ja auch keiner. Ne, genau. Also das hat ja auch nie einer. Das ist ja genau die Diskrepanz, die man ja immer hat. Du hast ja nie ein richtiges Safety-Need.
Also den McKinnon, ich muss persönlich sagen, ich will Javon Holland jetzt nicht auf dieses McKinnon-Level, Xavier McKinney-Level hochheben. Ich habe aber das Gefühl, dass es dieses Jahr kein Xavier McKinney zum Beispiel gibt. Das würde ich schon sagen. Javon Holland hat tendenziell vielleicht die Möglichkeit, aber der fehlt vielleicht so. Aber sonst hast du halt, wie gesagt, Cameron Bynum, ein absolut solider Dude. Wenn du allerdings für dich einen Splasher suchst, gehe ich ganz klipp und klar auf die, gibt's zwei Namen, die jetzt sich rausgespielt haben. Einer ist Malachi Starks, das ist so oder so der Georgia Safety, der jetzt rauskommt. Und dann einer der größten Combine Risers. Ich muss den Namen jetzt gerade leider mir jetzt gerade nochmal raussuchen, weil er... Ich habe am Wochenende schon Probleme gehabt und bin 100.000 Mal über den Zungenbrecher gestolpert. Hast du ihn da?
Nick, Iman Worry.
Genau.
Iman Worry.
Also das ist ja ein absoluter, der hat, glaube ich, diesen RAS-Score, diesen Relative Athletic Score, hat er ja komplett auseinandergenommen. Müsste, ich weiß gar nicht, in absurd hohen.
Ich hol's dir raus.
Ja, hol's gerne mal raus. Hat auf jeden Fall dort Measurements gebracht, wo man einfach sagt, okay.
So, bist du ready?
Bitte.
Er ist im 91% 91% der gemeasurten Spieler sind kleiner als er, 83% der gemeasurten Spieler wiegen weniger als er, 70% der Leute haben kürzere Arme als er, 96% sind eine langsame 40 als er gelaufen auf der Position, 99% hatten einen schlechteren Hochsprung als er, also Standhochsprung, 100%, er hat den besten Broadjump, also aus dem Standspringen nach vorne springen, aller Zeiten mit 138 Inches, wenn ich das richtig sehe. 78% haben einen schlechteren Benchpress als er und on top ist er noch eine 1,49 gelaufen bei 10 Yards. Dadurch sind 93% langsamer als er.
So, und das war der Punkt bei ihm, ist halt das Krasse, er ist 6,3 groß und läuft einfach eine Zeit wie ein 6,1er. Ne? Also ist, glaube ich, eine 4,46, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, gelaufen bei meinem Combine. Und uns für seine Größe halt einfach ein athletischer Oberfreak. Was
ist das Kontraprodukt zu Kyle Hamilton so ein bisschen, ne?
Ja, magisch.
Da geht dann die Diskussion los, wo du sagst, wir haben der beste Safety der NFL, ist eine langsame 40 gelaufen oder läuft generell nicht schnell, hatte keinen guten Combine. Wie viel Wert müssen wir darauf legen, wenn einer sowas hinlegt? Weil ich schaue immer noch drauf in der NFL, die ja schon ein System hier drin gefunden hat, und sagt, die von sich behauptet, die wissen, wie sie es rausgesucht haben und diese Measurements sind wichtig. Auf Safety vielleicht nicht so wichtig wie auf Defense End oder wie auf anderen Positionen, aber die haben ja schon einen Wert. Und dann kommt einer und legt sowas hin. Wie viel Wert lege ich da drauf? Vor allem auch unserer zweiten Offseason, die wir dann so richtig betrachten. Ich werte das dann schon ganz okay hoch, so, ne? Weil wenn ich mir das Tape auch angucke von ihm, das ist ja nicht nur, dass der Typ schnell aussieht, du siehst es auch auf dem Feld. Ja. Also der Recovery Speed, den er dann hat, wenn er mal out of position ist, das haben wir schon mal gesprochen, das ist nicht geil, wenn das so ist, aber wenn du siehst, wie einfach der bei gewissen Plays es einfach schafft, dann zum Ball zu kommen, auch die Ballskills, die der Mann dann da einfach mitbringt, das ist schon special und ich glaube, da gucken dann auch NFL-Coaches drauf und denken sich so, boah, da kann ich was mit anfangen, da kann ich mit zaubern. Gleichzeitig ist halt dann auch einfach, wie gut ist der Spieler halt wirklich nochmal, ne, der Vergleich, der beste Spieler auf dieser Position in der NFL, der bringt wenig von diesen Measurements mit. Also ist auch nur bei PFF der 19. gegradetste Spieler in dem Ganzen, hat einen Run-Defense-Grade von 73,3 nur, dafür aber ein Tackling-Grade von 89,5 und ein Coverage-Grade von 86,8. Ist schon gut, muss man schon sagen, ja. das ist schon gut.
Also ich sag mal so, auf einer Position wie Safety, glaube ich, ist das sowas, kannst du mal ausprobieren, ohne dass du dir komplett die Finger mit verbrennst, wenn du ihn jetzt nicht komplett overdraftest, ne? Aber wie gesagt, ich persönlich, das sind für mich meine zwei Spieler, bei denen ich, wie gesagt, tendenziell auch hingehen würde und überlegen würde, ob ich die nicht bei mir in meine Liste toppen würden, bevor ich dann nachher an die ganzen Veterans rangehe, die, wie gesagt, die ihre Aufgabe in der, beziehungsweise sag ich mal so, die im Alter von 7, 28 immer noch in der NFL sind, weil sie es geschafft haben, ihre Aufgabe in der NFL Jahr für Jahr so zu erfüllen, bei dem man aber einfach weiß, dass das tendenziell mittlerweile eher Leute sein werden, die Short Contracts unterschreiben werden, zum Ende ihrer Karriere hin immer wieder so Journeyman-Style spielen werden. Genau, will ich aber, will ich wirklich einen Resetter oder habe vielleicht schon einen Top-Safety und will das Ganze nochmal auf Jahre paaren und mich auch darauf vorbereiten, dass mein Top-Safety, den ich jetzt auf dem Roster habe, irgendwann ja bezahlt werden muss, dann gehe ich einfach auf Malachi Starks, Nick immer Worry, Xavier Watts, die drei, Xavier Watts hatte ich noch vergessen, von Notre Dame,
so, Safety. Dann kommt nämlich, das wollte ich mir sagen, das Konträrprodukt dazu ist der Malachi Starks, ne?
Ja.
Der ist ja nämlich kleiner, also ich auch wieder gehört, nur ist nur 6'1", wiegt nur 197 Pfund, hatte nur einen 4'5er oder hat einen 4'5er, das völlig okay ist, ne? Restlichen Sachen aber dann auch eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich beim Figurdle, beim Vertical Jump etc. Also alles unterschiedlich, aber dann siehst du, Safety spielt einfach guten Football. Sie ist immer in guten Position, macht die Tackles und so, auch im Run-Game vorzufinden, ist dann, glaube ich, easy und ist dann halt eine Frage. Also ich würde jetzt auch Malachi Starks, also wenn ich durchgehe, ich gehe wieder meinen Weg, NFL-Weg und sage, wenn ich ein Team bin, was die Too-High-Defense spielt und so einen klassischen Umbrella-Defense spielt, dann gehe ich auf Javon Holland.
Ja.
Dann sage ich ganz ehrlich, für einen guten Preis gehe ich wahrscheinlich sogar auf Talanoa Hufanga, weil ich gesehen habe, dass Hufanga auf richtig gutem Niveau für die 49ers gespielt hat, Verletzungsprobleme hatte, ich aber noch sehr jung ist.
Ich hoffe, dass die Giants ihn
nehmen. Hä?
Ich hoffe ja so krass, dass die Giants ihn und Nubin zusammen pairen.
Ich glaube, du kriegst einen kleinen Discount dafür. Also musst gamblen, du musst ein gutes Medical Department haben. Da sind wir wieder bei der Kirk Cousins Diskussion. Also wenn du ein gutes Medical Department hast, was dir eine gute Einschätzung gibt für den, dann zahlst du den Preis. Wenn es da Fragezeichen gibt, dann machst du es einfach nicht, weil dafür ist es dann einfach zu riskant. Dann würde ich wahrscheinlich die sichere Nummer gehen und Malachi Starks nehmen. Einfach aus dem Grund, nicht weil ich ihn deutlich mehr wag als Nick Emanwori, der übrigens auch nur 21 Jahre alt ist, was man sich dann an der Stelle überlegen muss. Sondern nehme Malachi Starks, weil ich den wahrscheinlich in der zweiten Runde bekomme und dann einen Plug-and-Play-Spieler bekomme, ähnlich wie Tyler Nubin bei den Giants letztes Jahr. Also letztes Jahr war Tyler Nubin der beste Safe. Die hatte auch unfassbar viele Picks, hat einen guten Combine hingelegt, bekommst in der zweiten Runde, weil ich glaube, mit dem Combine, den Emanwori hingelegt hat, musst du einen First-Round-Pick hinlegen und wahrscheinlich auch in der Top 20, weil irgendein Team, was sich in solche Spieler verliebt, was Athletik liebt, einfach den Trigger pullen will, die Workouts sieht, lass den Jungen gut sich in den Interviews anstellen, dann holst du dir den einfach. Das ist einfach so. So funktioniert diese Liga dann auch. Jo. Deswegen nehme ich Malachi Starks als sicheren Pick als Planung vor mir und dann nehme ich Emanwori wahrscheinlich und hinten raus gibt es dann auch noch den einen oder anderen interessanten Prospekt, auch zweite, dritte Runde.
Brugler hat den auf 13 aktuell.
Ja.
Bei den Dolphins. Halt wahrscheinlich dann für Holland.
Ja. Also
Very interesting and sizable difference in the vertical between Nick Emanwori and Malachi Starks. Der hat eine 43er und ein Starks ein 33er.
Also ich sag halt so, ne, es ist das positivste Zeichen ist immer, wenn ein Spieler so einen Combine hinlegt und du siehst die Athletik, aber du siehst es halt nicht nur im, also bei, der ist nicht nur ein geradeaus Schnellläufer, sondern der hat auch schnelle Hüften, der kriegt die geturnt, der hat krasse Ballskills, der kommt an den Ball. Also es könnte einfach ein generational Spieler sein auf der Position, der vielleicht perfekt zu dem passt, was gerade in der NFL funktioniert, weil du einfach einen krassen Coverage-Safety hast, der dir vielleicht der Tightends covert, weil er groß und schwer genug ist, der aber schnell genug ist, um Receiver zu covern, der wirklich so eine tiefe Zone spielt und der dann noch gefährlich ist, wenn der Ball in der Luft ist. Kann sein, dass es ein generational Talent ist, weil er einfach generational athletische Skills mitbringt.
Oh, oh.
Ja, und dann draftest du, also so aus der Sicht eines NFL-Dudes, wo ich sage, so, boah, krass, so, ne?
Nee, ich verstehe schon, wo du willst.
Das, also, deswegen glaube ich auch, also musst halt viel investieren, aber du musst auch bereit sein, den Gamble zu gehen auf einer Position, die eher devalued ist, die, wo ein Spieler, wenn er auf der 13 gepickt wird, dann muss er auch All-Pro sein, damit es sich für dich lohnt, weil dann bezahl einfach den anderen oder hol dir halt einen okayen Safety oder guten Safety in der zweiten Runde, da, der move dann vielleicht den Needle
nicht. Ja, oder hol dir einfach einen Jeremy Chin oder sonst irgendwas.
Aber nochmal, das ist ja das Ding, ne? Also ich sitze gleichzeitig hier und sage, ey, der ist krass, der ist richtig gut, will ich nehmen, ne? Aber sitze auch gleichzeitig hier und sage so, Alter, ist eine Develop Position, macht das nicht. Also es ist ein Unterschied zwischen, also ich weiß, dass der in der Top 20 gehen wird, sage aber selber, würde ich wahrscheinlich selber nicht machen, aber es wird passieren, weil es da draußen Leute gibt, die das anders betrachten und diesen Trigger einfach pullen oder halt auch einfach mehr wissen als ich, mehr Informationen haben und sagen so, Alter, das ist er, der ist auf der 15, ist der zu uns gefallen als Colts, zu uns gefallen als, keine Ahnung, als Cardinals, wer auch immer, das ist er, den holen wir uns jetzt.
Was sagst du, Justin Reed? Justin Reed ist auch noch so auf dem Markt, hatte ich zumindest mal noch mit reingeworfen.
Feier ich sehr, aber das ist zum Beispiel ein Wunschspieler von allen, die Free Agents der Chiefs, das ist mein größter Wunschspieler, dass der bei den Chiefs bleibt.
Man bleibt, ja. wäre wahrscheinlich in ihrem Sinne, damit sie nicht zu viel Veränderung
haben. Aber das ist ja, ne? Also es ist ja ähnlich wie bei den Linebackern, nur dass du eine größere Auswahl an Spieler hast, die auch besser sind. Keiner möchte die mehr bezahlen, ne? Also jeder möchte sein Geld smart investieren und da rein investieren, weil du einfach irgendwann in die Diskrepanz kommst, ey, ja, sagen wir so, die Chiefs, nochmal den, die Rolle rückwärts zum Anfang der Folge, das scheint alles richtig zu sein, was sie mit Tooney machen. Geil ist das trotzdem nicht, dein All-Pro-Guard zu verlieren, weil du andere Leute halt bezahlen musst und deswegen bezahlst du halt Justin Reed wahrscheinlich auch nicht und Nick Bolton, auch wenn du mit denen ins Super Bowl gekommen bist und Super Bowl gewonnen hast, weil du einfach weißt, das Echo davon kommt halt irgendwann.
Das Fakt ist einfach, ich finde gerade das, was der Move zeigt, ja einfach, dass das hier ein Business ist, ne? Weil die NFL ist einfach dahingehend einfach nur ein toughes Business und bei einem toughen Business machen gerade gute, gut kalkulierte Teams wie die Chiefs dann halt auch einfach mal so einen Move, so wie wir hier stehen und sagen, hui. Aber ich glaube, daran liegt ja auch die Stärke eines guten Franchises, an sich zu und seinen Weg zu glauben, nicht an die Leute, die da für dich spielen. Das ist so doof, es sich anhört.
Das ist ein krasser Spruch. Das tatsächlich hast du es sehr, sehr gut gesagt. Du glaubst an deinen Weg und nicht die Spieler, die den Weg immer
mitnehmen. Die führen ihn einfach, also doof ist ja auch so, die führen ihn aus, aber das ist dein Weg am Ende, den du gehst, deswegen.
Ach, ja. Let's see. Was haben wir nächste Woche auf dem Kalender? Wir fangen an mit,
Recap für Free Agency und danach die Woche ist Starter.
So, da freue ich mich aber drauf.
Genau, also nächsten Dienstag werden wir einfach auf alles reagieren, was ab nächsten Montag ja zumindest tampering-wise legal ist. Die NFL wird Wege finden, wie man das auch wieder ad absurdum führen kann, aber auch das werden wir euch dann nochmal erklären, wenn ihr es eh schon gecheckt habt, dass es oberflächliche Regeln gibt, die ausgeschrieben stehen, die aber gerne mal umgangen werden in Skiresorts in Montana oder in was weiß ich wo.
In diesem Sinne, if you don't cheat, you don't try, das war es mit dem Football Wohnzimmer von Fokus.
Fokus.
Mhm. Football.
Tschö.